Was zur Hölle geht hier vor? Leuchtende Wirbel umtosen uns!
Ah, das sind die Energien unseres Aufnahmeequipments! Die Technik ist völlig durcheinander geraten!
Ja, dann zieh doch den Stecker, Mensch!
Ja, würden wir gerne machen, aber in dem ganzen Kabelwirrwarr finden wir den Stecker nicht.
Such bitte weiter! Ich fühle mich so merkwürdig schwach, als würde mir etwas mal irgendwie meine Kraft nehmen!
Großer Gott! Da! An der Wand! Ein negatives Abbild von dir, Jens!
Oh nein! Da fließen also meine Energien hin!
So ein Schmarrn, das ist doch nur dein Schatten!
Oh ja, stimmt! Sorry! Aber was ist das?
Das bin ja ich. Als Säugling und als alte Frau.
Du meinst alter Mann.
Also in meinem Skript steht... Hey, Moment mal.
Hä? Der Säugling hält was fest?
Stimmt, meine erste Masters-Action-Figur. Dann symbolisiert er meinen Anfang als Sammler.
Aber warum hält der Greis einen Eimer mit einer ekligen Brühe?
Hier sind die Reste deiner Sammlung. Verflüssigt vom Weichmacher.
Nein! Nein!
Oh, ich hab den Netzstecker gefunden! Achtung! So. Das war's. Die Energiewirbel und die Trugbilder sind weg.
So wie der Strom im ganzen Haus.
Oh je, dann fallen ja auch die Kühlaggregate unseres Equipments aus.
Ach, Details. So, jedenfalls habe ich wieder den Tag gerettet. Und die Geräte können ja sowieso nicht überhitzen, weil sie ja gar nicht mehr in Betrieb sind.
Auch wieder wahr. Aber hier direkt unterm Dach, da wird's schon ziemlich warm.
Komm mit runter. Ich hab noch eine selbstgemachte Castle Grayskull Eisburg im Kühlschrank. Die essen wir jetzt, bevor sie eingeht.
Haha, super Idee, Jens.
Auf geht's, Jungs.
Ich bin das Monster aus der Eisregion. Zittert von mir, ihr Menschlein. Hey, da ist ja gar keiner. Und, oh, boah, ist das heiß hier drin, das. Oh, nein, ich spitze.
Ist da wer? Hallo?
Also, ich hätte schwören können, dass da jemand gerufen hat.
Was ist denn das für eine eklige Pfütze? Blech.
Na, ist doch egal. Los, da ist noch Eistorte da.
Das Hemannische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Heute besprechen wir Ausgabe 3 der Interpart-Magazine.
Aber das Thema Wrestling hält uns auch wieder auf Trab.
Ebenso die neuesten Hörerfragen natürlich.
Das alles und noch mehr gibt es jetzt in Folge 184 des Hemänischen Quartetts mit dem Wily des Bösen Sebastian Vogel,
dem Melkor23 aus dem Eis Matthias Köstler,
dem Negativstalker Jens Behrens
und The Past and Future Formless One Gordon Volkmann.
Viel Spaß!
Das Hemannische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Willkommen, liebe Hörer, und auch willkommen zu unserem aktuell wieder alten bzw. wieder neuen Rhythmus. Der Manuel hat es ja in der letzten Folge schon mal angesprochen. Wir können den Wochenrhythmus einfach nicht so ganz beibehalten, weil das doch schwierig ist. Gerade in puncto Nachbearbeitung und sowas ist das echt ein ziemlicher Stress, wenn das jede Woche neben der Freizeit dann auch noch gemacht werden muss. Aber nichtsdestotrotz, auch alle 2 Wochen kommt das Hemänische Quartett, dafür wieder ein bisschen länger, werden wir schon ordentlich hinkriegen. Ich hoffe, dass ihr uns weiterhin treu bleiben werdet. Vielleicht kommen wir auch doch nochmal, wenn wir irgendwie eine Möglichkeit sehen, zum Wochenrhythmus zurück. Aber wer schon länger dabei ist, der weiß, wir hatten auch schon mal nur einmal im Monat eins oder alle 3 Wochen. Ich denke, 2 Wochen ist dann auch noch ganz okay. Und ja, halten wir uns gar nicht lange auf, kommen wir doch direkt zu unseren heutigen Hörerfragen. Da fragt der Pascal, macht ihr beim Sammeln einen Unterschied zwischen Spielfiguren, die bewusst für Kinder bzw. zum Spielen sind, oder Sammlerfiguren für Erwachsene?
Nein, eher nicht. Also die Origins, die ja jetzt kommen, sind ja quasi in erster Linie für uns Sammler, aber auch natürlich für Kinder. Und die 2000X waren ja auch eigentlich eher für Kinder, ne? Und trotzdem haben sie gesammelt. Es kommt eher darauf an, ob die Dinger mir gefallen oder nicht. Ja, damit wäre die Frage eigentlich soweit von mir schon beantwortet. Es kommt also immer darauf an, ob es mir gefällt. Dann ist es mir eigentlich auch egal, ob es eine Sammlerfigur ist oder nicht. Im Grunde genommen kann man bei den Mega Constructs vielleicht ja auch sagen, ist ja mehr eigentlich sowas zum Spielen. Es sind ja quasi Lego-Figuren, wenn auch nicht von Lego selbst. Aber trotzdem kann man sie ja sammeln. Also da mache ich nicht wirklich so einen Unterschied.
Ich mache auch nicht wirklich einen Unterschied. Ich habe mittlerweile eher die Problematik, dass ich relativ wenige Spielsachen kaufe, die wirklich ganz bewusst allein für Kinder gemacht sind. Wie zum Beispiel den neuen Turtles Toys. Da habe ich jetzt mit 2 Figuren geholt, weil mir die optisch gefallen hat, aber der Rest hat mir optisch nicht gefallen. Und oft ist es mittlerweile bei mir mit Kinderspielfiguren so, dass die nicht so ganz das sind, was ich erwarte, für das Geld, das die kosten. Das war bis vor wenigen Jahren eigentlich immer noch kein Problem. Da habe ich immer wieder ganz coole Sachen auch gefunden. Aber ja, gerade Hasbro ist auch zum Beispiel so einer, wo ich dann sage, boah, die bringen teure Marvel Legends Figuren raus, die toll aussehen. Und dann bringen sie für weniger Geld, das aber immer noch eigentlich zu viel für das ist, was es ist, dann andere Marvel-Figuren für Kinder heraus. Das ist für mich tatsächlich allein eher so eine Frage von Preis-Leistung. Und grundlegend, wenn wieder eine Kinder-Toyline rauskommt, die mir optisch gefällt, dann kann ich das auch holen. Das ist genauso wie das berühmte Thema von den Moto Origins. Die sind ja so angefertigt, dass Kinder damit spielen können. Also insofern könnte man das schon als Kinder-Toyline bezeichnen, auch wenn die natürlich hauptsächlich von Sammler gekauft werden. Das ist dann natürlich ein ganz guter Fall.
Ja, also bei mir ist es halt bei Lego, sag ich jetzt mal, eher der Fall, dass ich im Grunde das Spielzeug kaufe und jetzt nicht so das ganze Sammlerzeug. Also zum Beispiel jetzt bei Star Wars, da habe ich halt eher die normalen Sets und nicht die Ultimate Collectors Series, die ja schon vom Namen her sich eher an Sammler richtet und dementsprechend auch so größere, detailliertere Modelle hat. Aber ich habe lieber die Sachen mit den Minifiguren, die ja eigentlich zum Spielen gedacht sind. Aber zumindest die Star Wars Sachen habe ich jetzt halt auch aufgestellt und die sind auch aktuell noch tabu für meine Kinder, aber jetzt so mein älteres Lego oder die Technik-Sachen, da spiele ich schon mit meinen Kindern auch. Oder wir haben jetzt auch letztens die 2000X-Figuren, die ja auch damals im Grunde ja Sammler-Artikel waren, für uns zumindest, oder für mich. Da haben jetzt meine Kinder auch damit gespult und mein Sohn hat es auch schon geschafft, dem Roboto souverän ein Bein rauszudrehen aus der Hüfte. Ja, mei, ist halt so. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber so von der Sicht halt. Also wie gesagt, bei Lego habe ich ein paar Sachen, die eigentlich Spielzeug sind, aber die ich als Sammlerartikel aufstehe. Und ja, aber die werden wahrscheinlich auch irgendwann mal dann, wenn meine Kinder groß genug sind, dann entsprechend bespielt werden.
Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt noch so ganz. Wenn wir jetzt irgendwie einen Unterschied dazwischen machen würden, dann dürfte keiner von uns Vintage sammeln, weil das alles Spielfiguren waren, die bewusst für Kinder gemacht waren. Also nein, mache ich natürlich dann keinen Unterschied. Ja, weil natürlich ich die aus nostalgischen Gründen irgendwie sammle und jetzt extra nur irgendwelche Figuren, die, was weiß ich, McFarlane Toys, die nur bewusst für Adult Collectors oder so gemacht werden, die schließe ich auch nicht aus. Gibt welche, die finde ich davon ganz okay. Aber manche sind mir dann auch schon wieder zu überkandidelt, zu detailreich, zu sehr, dass die für mich auch aber keinen Reiz haben. Deswegen, also das kommt bei mir wirklich auch immer darauf an, ob sie mir gefallen oder nicht. Und danach entscheide ich das dann auch.
Ach, da hast du gerade was Gutes angesprochen. Da habe ich bei der Frage jetzt gar nicht dran gedacht, dass es ja nicht unbedingt nur allein um aktuelle Toylines gehen muss, sondern auch um eben nostalgische. Und ich habe es ja gerade vor der Aufnahme noch hier allen Beteiligten hier gezeigt, dass ich jetzt gerade meine größte Spielfigurensammlung aus den 90ern jemals auf einen Haufen, die ich gekauft habe, da habe. 50 Figuren auf einen Schlag, von Toy bis Spider-Man etc. Also insofern, die waren auch für Kinder eindeutig gemacht. Spielfiguren ahoi.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von T-Vogue. Wie könnte man heute Motu wieder richtig bekannt machen? Zum Beispiel, wenn Motu als fester Bestandteil bei DC oder Marvel integriert wäre, würden regelmäßig Comics und ein Kinofilm große Erfolge generieren können, wie Thor, Batman, Spider-Man, X-Men etc. Und jeweils dazu regelmäßig neue Toylines kommen in abgespeckter Figurenanzahl.
Ja, hast du dir ja gerade selber beantwortet. Wenn das tatsächlich so wäre, und nehmen wir jetzt mal an, Disney oder die Unterfirma dann Marvel daran Interesse hätte, dann könnte man das natürlich in so einer Art Conan-Universum oder sonst irgendwie was mit aufbauen. Man könnte die auch tatsächlich, was weiß ich, in Filme mit integrieren und davon dann wieder einen Ableger machen. Na klar, ne? Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass die Guardians of the Galaxy bei einer ihrer Reisen irgendwie auf He-Man und so weiter auf irgendeinem verrückten Planeten treffen. Und dadurch, dass man die dann mal kurz getroffen hat in dem Film, könnte man dann wieder einen Filmableger machen. Wenn dem so wäre, wäre das natürlich grandios. Aber so ist es ja bisher nicht. Ne? Die Rechte liegen halt immer noch woanders. Und ja, jetzt müssen wir halt mal abwarten, was die Serien und so weiter und so fort kommen. Also das wäre tatsächlich der einzige Punkt, wo ich tatsächlich sagen würde, ein Kinofilm hat ungefähr eine 1%ige Wahrscheinlichkeit, wenn Marvel das aufkauft.
Ja, Marvel kann ich mir auch vorstellen, wenn die das irgendwo halbwegs so schaffen, das dann in den Mainstream unterhaltsam zu transportieren, wie die Guardians of the Galaxy, für die sich wirklich vorher keine Sau interessiert hat, dann schon. DC, ganz ehrlich, wir haben jetzt seit 2012 eine DC-Comic-Serie, auch mit Crossover, mit DC-Charakteren, Superman etc. gehabt. Ja, so viel hat das jetzt ehrlich gesagt nicht genutzt und wir kennen die DC-Filme. Wenn das so bleibt, wie es die letzten paar Jahre mit den Filmen waren, dann wird das jetzt auch nicht so der Mega-Brüller werden. Also Marvel kann ich mir da eher vorstellen. Und was Comics halt betrifft, muss man halt so ehrlich sein zu sagen, Comics ist heute Nische. Guckt euch mal an, was es am normalen Kiosk oder im normalen Laden bei euch an Comics gibt. Das ist ein Wunder, wenn es da mal eine Batman- oder Spider-Man-Heftserie gibt. Und die sind auch meistens schon so vom Material her gemacht, dass man sieht, ja, das ist nicht unbedingt jetzt für eure eigenen Kinder von 6 bis 10 Jahre, sondern für Erwachsene eher gedacht. Das ist einfach eine Sammlernische, so ähnlich wie es mit Actionfiguren immer mehr wird. Und von daher, wenn dann Film, Videospiele etc. innerhalb von einem großen, beliebten Franchise meinetwegen, aber dadurch, dass Masters irgendwie immer mit DC verwandelt ist, das ist, glaube ich, auch nicht so das Ideale, um die wirklich richtig bekannt wieder zu machen. Und insofern habe ich ehrlich gesagt keine eindeutige Antwort, wo ich sage, ja, genau das muss Mattel jetzt tun, dann wird das alles klappen. Da sind sehr viele Unwägbarkeiten, wo man viel spekulieren und philosophieren kann, aber ich glaube, es gibt nicht den einen Weg, der dann Erfolg garantiert.
Ja, also da gebe ich dir recht, bezüglich Comics. Also mit Comics wird man heutzutage keine Bekanntheit mehr generieren. Das ist dann eben eher so Versorgung von den bestehenden Fans, würde ich jetzt mal sagen. Das hat man jetzt ja auch gesehen bei dem Masters of the Multiverse. Das war ja im Grunde Fanservice par excellence, also da wurden einfach die ganzen Welten abgeklappert für alle Fanbereiche im Grunde. Und ich habe da jetzt eben auch keine große Lösung. Ich sehe da tatsächlich jetzt eben die Serien, also Revelation, eben gerade durch den im englischsprachigen Bereich doch, kann man schon fast All-Star-Cast nennen, der Sprecher, also eben Mark Hamill und Lena Headey und die Sarah Michelle Gellar für die Teela und so. Also das ist natürlich, dadurch kriegst du dann Bekanntheit, dass sozusagen schon bekannte Künstler daran beteiligt sind und dann geht's über den normalen Fanbereich hinaus. Und Videospiele ist vielleicht auch ein Thema, wo man aktuell einfach Hype generieren kann, aber dazu müsste halt ein gutes Videospiel her. Ob da jetzt aktuell der Platz ist für noch so eine Marke, also ist jetzt schwierig zu beurteilen. Also ich meine, da sind jetzt einfach viele große Serien sind schon da, die da in dem Bereich, was Moto sein könnte, schon den Markt unter sich aufteilen. Ja, ich würde da jetzt ehrlich gesagt erstmal das Revelation abwarten, die Netflix-Serie von Kevin Smith, wie das einschlägt, und dann kann man das beurteilen.
Ja, also nicht falsch verstehen, ist nicht so, dass ich nicht antworten möchte, aber es wurde eigentlich schon alles gesagt. Also ich kann mich den anderen da nur zu 95% anschließen und ich würde mich da eigentlich nur wiederholen. Deswegen mache ich es kurz, ich schließe mich den anderen an. Sie haben alles gesagt, genauso wie ich es auch antworten würde.
Kannst du gleich die nächste Frage stellen?
Ja, stimmt. Ja, Pascal fragt hier, kennt ihr die Neuauflagen von Bucky O'Hare? Dort kann man die Figuren aus dem Blister nehmen und wieder hineintun, ohne dass man die Verpackung zerstören muss. Das wäre doch für Moto genial. Ja, die Frage würde ich mal den Gordon weitergeben, der ja schlicht nur Mock sammelt.
Ja, kenne ich. Ich war sogar kurzzeitig im Überlegen, ob ich mir die Neuauflage von Jenny hole, weil es die ja nur in der Prototyp-Version letzten Endes in der alten Serie gab. Bucky O'Hare habe ich ja sonst komplett. Und ich meine, gut, es ist natürlich eine ganz gute Idee, dass man die Sachen wieder verschließen kann. Gab es ja, glaube ich, auch schon bei anderen Actionfiguren diese Idee, dass man das so rein- und rausschieben kann und so weiter und so fort, also den Background, die Backcard sozusagen. Und eine ganz witzige Idee, wie gesagt, für die Leute, die es dann tatsächlich irgendwie auspacken und hinstellen wollen und so weiter und so fort. Na, natürlich ist es dann trotz alledem ausgepackt, ne? Sobald die Sachen aus der Verpackung raus sind und dann erstmal irgendwo gestanden haben, dann sind sie halt auch angefasst und es ist natürlich dann auch immer so eine Sache. Fällt dir die Figur einmal runter oder sonst irgendwie was, kann es natürlich sein, dass sie irgendwelche Ditcher oder sonst was haben, Farbabrieb oder hast du nicht gesehen. Klar, kann auch bei Figuren in der Verpackung passieren. Gibt ja auch Leute, die da besonders pingelig sind. Aber es ist nun mal, wie es ist. Klar könnte man das auch für die Masters of the Universe machen, aber ja, also für mich ist es jetzt, wie gesagt, nicht so wichtig, weil ja, ich packe eh nicht aus. Zur nächsten Frage. Pascal fragt, ist aus eurer Sicht der Markt der Actionfiguren überhaupt zukunftsfähig angesichts der Videospiele oder sind wir schon in einer Nische in der Nische, die sich nur lohnt, da man heutzutage weltweit Fans ansprechen kann?
Puh, darüber könnte man eine ganze Podcast-Folge, wenn nicht sogar mehrere, machen. Das ist ja so ein Thema, was nicht nur die Masters betrifft, sondern Actionfiguren allgemein. Der Markt und zukunftsfähig. Ich würde mal behaupten, solange es Spielzeuge gibt und Kinder die Spielzeuge kaufen, wird es auch irgendeine Form von Spielfiguren geben. Ob das jetzt Actionfiguren im klassischen Sinne, wie wir sie kennen, sind oder Figuren, die jetzt eher in die Amiibo-Richtung gehen, die dann mit Videospielen kombiniert werden können oder nochmal was anderes, über das wir jetzt noch keine Vorstellung haben, keine Ahnung. Aber man sieht es ja, in grauer Vorzeit haben Kinder schon Holzfiguren gehabt, mit denen sie gespielt hat. Dann kamen Zinnsoldaten, dann kamen Plastikfiguren, dann kamen Actionfiguren und ja, das entwickelt sich immer. Aber was man trotzdem sehen muss, ist, dass Actionfiguren nicht mehr den Stellenwert haben, den sie noch aus unserer Kindheit oder auch in den 90ern hatten. Ich finde in der Tat, dass es so ist, dass es nicht unbedingt alles direkt mit Videospielen zusammenhängt. Aber generell entwickeln sich einfach Dinge weiter. Und wenn es einfach coolere Sachen gibt, wenden sich Leute eher den Sachen zu. Und wenn man das jetzt auch mal sieht, Actionfiguren für Kinder sind oft auch eigentlich meiner Meinung nach zu teuer. Und je kleiner Kinder sind, desto mehr fahren die noch auf Figuren ab. Das sieht man jetzt an PJ Masks etc. Das sind alles so Kindergarten, frühe Grundschul-Toylines, die richtig gut laufen. Und dann hört das Alter schon auf. Wo wir noch meinetwegen mit 11, 12 eventuell Actionfiguren zum Spielen benutzt haben, gibt es das heute bei 12-Jährigen halt deutlich weniger. Und auch nicht so in der Masse wie früher, dass man dann halt 50 Figuren beisammen hat, sondern nur noch 5. So ist es heute. Dass der Sammlermarkt doch nicht mehr so ist, wie man es noch Anfang und Mitte der 2000er gesagt hat. Ja, da wird zwar gut was umgesetzt, aber es ist verschwindend gering gegenüber dem Kinderspielzeugmarkt. Sondern da kann man sagen, es ist geringer, aber es ist ein Markt, mit dem man was machen kann. Und nicht umsonst bringt jemand wie Super Seven halt Figuren zu stolzen Preisen raus und erlebt, dass die sich trotzdem gut verkaufen. Wir sind halt alle mittlerweile Mitte 30 bis Mitte 40 Minimum. Die meisten haben auch entsprechend Finanzen, um sich dann Figuren für den dreifachen Preis einer Kinderfigur zu holen. Und das ist der Markt, der aktuell stattfindet. Und ja, weltweit Fans ansprechen, darüber hatten wir gerade ja vorhin schon was gesagt, wie kann man das machen, das ist immer so eine Geschichte. Ich glaube, die Leute in unserem Alter, die sind jetzt so noch die letzte große Generation, die so richtig eine Verbundenheit mit Actionfiguren aus den 80ern und 90ern hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Generation, die nach uns kommt, noch mit Actionfiguren aus den 2000ern und 2010ern solche Erinnerungen verbindet, wie wir mit unseren.
Ja, das würde ich auch sagen. Also ich muss das jetzt einfach auch mal tatsächlich beobachten bei meinen Kindern. Also einerseits hatte zum Beispiel meine Tochter, die hat eigentlich schon ziemlich viele Barbie-Puppen und das sind ja auch im Grunde Figuren, wenn man es genau nimmt. Und die spielt mit denen ja und oder wünscht sich die ja. Bei meinem Sohn muss ich jetzt mal schauen, wie der jetzt dann auf die Origins reagiert. Also wie gesagt, also mit den 2000X-ern spielt er schon hin und wieder. Und bei den Origins schauen wir jetzt mal. Aber wie der Sepp schon gesagt hat, ich denke, dass tatsächlich der Sammlermarkt, auch wenn er vielleicht eine Nische ist, doch, also zumindest jetzt vor Corona würde ich sagen, ist er echt ordentlich gewachsen. Jetzt muss man halt mal schauen, wie du jetzt so eine weltweite Rezession, oder vor allem in den USA, weil da ist ja doch ziemlich voll oder ein großer Teil von diesem Actionfigurenmarkt, wie sich das da drauf auswirkt. Aber wenn man sich eben das anschaut, wie eben NECA und McFarlane und Jazzwares und eben oder auch Hasbro, was die eine Menge an Collector-Figuren raushauen, eben jetzt der Ghostbusters mit dieser Plasma-Series und G.I. Joe wieder und Turtles und ja Marvel Legends und Star Wars Black Series und Zeug ohne Ende kommt raus. Also anscheinend scheint da ja ein Markt da zu sein, weil sonst würden die ja nicht so so produzieren oder so ankündigen. Also eben dieser Sammlermarkt. Und ja, das ist halt dann das, wo sich das da größtenteils finanziert. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das mit den Origins ist, wie da meine Kinder drauf reagieren, wenn die dann da sind. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht der eben jetzt ein Elternteil aus dem Normalmarkt sozusagen, der dann ohne Fantum entscheidet, ob er das seinen Kindern kauft oder nicht. Muss man abwarten. Aber ich bin da ganz optimistisch. Also hin und wieder schauen sie schon ganz interessiert auf die Bilder, aber dann sind wieder andere Sachen interessant.
Ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt, dass heute halt auch so viel auf einen hereinpasst, dass es schwer ist, bei einer Sache zu bleiben, wenn halt tausend andere Sachen nonstop kommen.
Genau. Ja, und das ist, denke ich, auch eher das größere Problem als jetzt nur der Videospielmarkt. Ich meine, der Videospielmarkt war in den 90ern auch schon groß und trotz alledem hat es noch große Figurenserien teilweise über Jahre hinweg gegeben und dann brach das irgendwie mehr so ein. Aber das liegt, glaube ich, auch einfach darin begründet, dass es mittlerweile auch nochmal wieder irgendwie gefühlt 20 verschiedene neue Toys gibt und auch 20.000 verschiedene neue Figuren, weil dann auch wieder das rauskommt und das rauskommt und das rauskommt. Also ich meine alleine, wie viele Star Wars Figuren es jetzt schon gibt. Ich glaube, die Varianten von Darth Vader sind nicht mehr zählbar. Das ist ja nur eins von vielen Sachen so, ne, die jetzt irgendwie rausgekommen sind. Das ist auch alles ein bisschen schnelllebiger. Also ich meine, zu unserer Zeit, als wir in den 80ern groß geworden sind, da war das für jeden schon fast normal, Masters of the Universe Figuren zu haben. Also die Jungs, die keine hatten, die wurden dann schon irgendwie schräg angeguckt im Kindergarten oder in der Grundschule, so, ne? Also da hieß es dann, ja, nee, ich darf die nicht haben. Ich muss mit Siku Autos spielen oder so. Und das war's dann eigentlich auch. Also ansonsten gab's ja nicht so viel. Und jetzt ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, jetzt wird ja alles Mögliche rausgekloppt. Ob das nun Wrestling Lines sind oder eben dann zu anderen Serien noch wieder und dann gibt es eben noch Videospiele auch für mindestens drei verschiedene Systeme. Da gibt es nicht nur ein Atari 2600, sondern du hast dann, was weiß ich, keine Ahnung, Nintendo 3DS oder eine Switch oder dann hast du die PS4 und jetzt kommt bald die PS5 und du hast eine Xbox und PCs gibt es ja auch noch und dann gibt es auch noch 25.000 Handy-Games und keine Ahnung so. Ne? Also das muss man halt auch irgendwie alles mit berücksichtigen und dann eben natürlich auch noch alle möglichen anderen Sachen. Also es ist ja eine eine Flut an Sachen. Und ich denke einfach, Actionfiguren sind halt mehr in diesen Merchandise-Charakter noch reingerutscht. Also nicht so sehr tatsächlich offizielles Begleitmaterial zu irgendwie einer Cartoon-Serie als deren Serie dazu, sondern halt wirklich so, ja, das ist halt ein Merchandise-Artikel unter vielen. Während damals, wie bei He-Man zum Beispiel oder bei Masters of the Universe, halt die Actionfiguren der Hauptteil waren und diese, keine Ahnung, Remus-Ausmalbücher halt, das die Begleiterscheinung dazu, ist das jetzt mittlerweile halt ein Artikel unter vielen eben. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum vielleicht auch viele von diesen Actionfiguren-Serien nicht mehr so langlebig sind. Dafür muss man allerdings auch wieder sagen, gibt es jetzt zum Beispiel eben für Erwachsene oder wie gesagt eben auch auf den ganzen Comic-Conventions und so, gibt es natürlich jetzt noch viel mehr Sachen, die man sich wahrscheinlich damals gewünscht hätte. Ja, ich meine, heute kommt doch zu allem irgendwas raus, oder? Also es gibt ja fast nichts, was nicht mehr gibt.
Ja, also gerade für unsere Generation ist es im Moment ja auch ein wahr gewordener Traum. Es gibt eigentlich gar keinen Brand mehr, wo man nicht irgendwo damit rechnen kann, dass zumindest eine Handvoll Figuren erscheint. Das ist schon ganz enorm.
Ja, und ich meine jetzt so, wir haben es ja nun gesehen vor ein paar Jahren, dass selbst solche Outsider-Lines wie Power Lords oder so nochmal neu aufgelegt wurden. Ne? Wenn mir das irgendjemand mal irgendwann Anfang 2000 erzählt hätte, hätte ich den ausgelacht, weil ich die Power Lords so schon kaum gefunden habe. Ja, und auf einmal gibt's eine Fanbase und die kaufen dann die neuen Figuren. Gut, hat sich letzten Endes jetzt nicht durchgesetzt, weil vielleicht die Fanbase dann doch nicht groß genug war oder der Anklang an den neuen Figuren nicht hoch genug, aber zumindest hat es das gegeben.
Du musst ja mal gucken, wie viele erschienen sind. Und für eine Toyline, die sich am Ende nicht gelohnt hat, haben wir trotzdem etliches da bekommen.
Ja, genau.
Ja, damit hätten wir die heutigen Hörerfragen durch. Nein, haben wir nicht. Wir haben nämlich noch eine neue Running Question. Die werde ich jetzt mal dem Jens stellen. Der Magier des Bösen fragt, Jens, was war dein liebster Jahrgang, wenn du dich für einen entscheiden müsstest bei den Masters? Und mit Jahrgang meint er halt von den Vintage Masters, die es ja immerhin ein paar Jahre geschafft haben.
Boah, schwierig. Ich würde mal sagen, so Wave 3 und 4, da kam ja wirklich einiges raus. 5 natürlich auch noch, ganz besonders.
Jetzt hast 5. du schon 3 Jahrgänge genannt. Ein Jahrgang jetzt.
Boah, das ist schwierig, weil in vielen natürlich auch gute Charaktere rauskamen. Modulok kam in der einen raus, Mechaneck in der anderen. Das ist halt eben so eine Sache. Ich würde es vielleicht wirklich mal festmachen auf Wave 3. Das müsste dann so 83 gewesen sein. Zumindest in den USA. Ich weiß jetzt nicht, wann die bei uns rauskamen. So
ja, das 85. war 1984 dann.
Ja, guck mal. Genau. Ja, da würde ich das drauf festmachen. Mechanic ist ja einer meiner ganz, ganz großen Lieblinge. Manche Charaktere wie Zodek oder auch Stratos, man möge mir verzeihen, finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Deswegen, ich glaube, so das kreative Schaffen kam so in Wave 3, 4 und 5 ganz gut auf. Und deswegen würde ich das wirklich so sagen, 3, vielleicht auch 4.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was die anderen Leute hier in den nächsten Folgen erzählen würden, was ihr Lieblingsjahrgang ist. Vielleicht haben wir dann am Ende sogar den einen Jahrgang, der die meisten Stimmen hier bekommen hat. Mal gucken. Jedenfalls, liebe Hörer, wenn ihr Fragen an uns habt, dann stellt ihr uns gerne an quartett@planeteternia.de oder schreibt die bei uns ins Forum rein und dann bringen wir die in einer der nächsten Folgen, so wie wir es aktuell auch mit den Fragen hier machen. Ja, damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Da habe ich direkt an erster Stelle etwas zusammengefasst, was es so an neuem Merchandise gab, weil wenn wir da jetzt wirklich immer einzelne News machen würden, dann wird es, glaube ich, ein bisschen ausufern mit dem Ganzen. Fassen wir es mal zusammen. Es gab ein Little People 4-Pack von Fisher-Price, also die Fisher-Price-Figuren. Da gibt es ein Masters of the Universe 4er-Set, nämlich mit Skeletor, He-Man, Man-at-Arms und Beastman. Dann gibt es neue Pop-Vinyls von Funko, beziehungsweise wurden nochmal neue angekündigt, unter anderem ein Exclusive Battle and Blast Attack. Und von Mega Constructs kann jetzt auf Amazon auch der Talent Fighter vorbestellt werden. Boah, Matthias, gibt es da jetzt schon Sachen, wo du sagst, hey, ich schlag auf jeden Fall bei dem Little People 4-Pack zu, aber den Talent Fighter lasse ich sausen?
Also das Little People 4-Pack werde ich, das werde ich sausen lassen, weil auch wenn da Collector draufsteht, ist das tatsächlich. das interessiert mich tatsächlich nicht. Also ich finde es ganz, ganz nett, aber nein. Aber was ich definitiv vorbestellt habe, ist der Point Dread Talent Fighter des Mega Constructs Set. Das ist jetzt auch schon wieder nicht verfügbar bei Amazon. Also wir haben es mal wieder geschafft mit unserem Hinweis drauf, dass es ausverkauft ist.
Wir sind schuld oder was?
Ich weiß nicht, ob wir schuld sind, aber ich hoffe schon. Es ist, naja, egal. Es war ja schon beim Roton auch so, dass der dann irgendwann nicht mehr verfügbar war. Ja, und der soll ja dann tatsächlich nach jetzigem Stand dann auch Ende Juli kommen. Mal schauen, ob er sich auch wieder verschiebt, genau an dem Tag, wo er ausgeliefert werden soll, so wie das Roton-Set, das er eigentlich schon da sein sollte. Ja, und ansonsten, ja, bei diesen Pop-Vinyls da muss man mal schauen, wie man die in Europa kriegt, also den Blast Attack und den Clawful, weil das dann ja so SDCC Exclusives, und da die ja nicht stattfindet, haben die dann immer so Händler in den USA, aber für Europa und UK gibt's eine eigene Lösung, aber die ist noch nicht ganz draußen. Also da gab's jetzt schon so Tweets von Funko Europe, aber irgendwie nur für UK, für die zwei Pop-Vinyls. Aber die Sodas zum Beispiel, der Trapjaw und der Mossman in ihrer Dose dort, die gibt's dann in Deutschland bei EMP, diesem Versand da. Genau. Ja, also ich werde mal schauen, dass ich den Blast Attack und den Clawful kriege, weil die finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Blast Attack ist ein guter Punkt, denn nachdem jetzt Funko und Blast Attack angekündigt hat, habe ich durchaus berechtigte Hoffnung, dass wir auch noch einen Dragstore sehen könnten. Und dann wäre das eine Pop-Vinyl-Figur, die ich mir auch zulegen würde. Jens, du hast ja auch schon mal Pop-Vinyls zugelegt, richtig?
Ja, das stimmt. Aber ich habe sie dann letzten Endes doch wieder abgegeben. Also ich muss mich hier einfach aufgrund des Platzes einfach beschränken. Es geht leider nicht anders. Ich würde gerne mehr sammeln, aber ich habe jetzt hier Vintage stehen, natürlich die Classics on Mars. Ich habe Mega Constructs hier stehen, Neo Vintage, die Filmation Figuren. Ja, und jetzt kommen auch bald noch die Origins. Also wohin dann aber halt da noch mit? Ja. Deswegen musste ich echt selektieren. Bei den, bei diesem Vierer-Set muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von. Also es ist nicht mein Ding. Wer es gut findet, dem sei es auf jeden Fall gegönnt. Aber da würde ich dann doch eher zu den Pin-Size-Heroes greifen, weil die schon ein bisschen ähnlich sind, aber definitiv, ich sag mal, das klingt jetzt so doof, aber sammlerwürdig. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken sollte, aber die haben dann doch irgendwie ein bisschen mehr Stil und Klasse. Das ist einfach, das ist eine nette Sache für Kinder. Klar, kein Problem. Die sind mit Sicherheit auch für Kinder ganz interessant. Aber man muss schon sagen, es ist ein und derselbe Standardkörper, immer wieder anders angemalt. Nee, dann würde ich doch eher wirklich zu den Pin-Size Heroes greifen.
Geht mir ehrlich gesagt ähnlich so, wobei ich habe beim Galaxy Surfer, der bei uns im Podcast, der früher mitgemacht hat, am Wochenende mir die Pin-Size-Heroes angeschaut. Mhm. Mit unbeweglichen Sachen habe ich tatsächlich generell so ein Problem, wo ich sage, irgendwann habe ich mich daran satt gesehen, wenn ich die nicht mehr irgendwie wieder neu aufstellen kann. Insofern ist bei mir tatsächlich das Talonfighter-Set so das große Ding, worauf ich richtig Bock hätte, aber da muss auch erstmal wieder das Geld ankommen.
Bei den Pop-Vinyls, da gab es ja jetzt auch noch eben Gerüchte über neue, also die SDCC-Exclusives sind ja bestätigt, aber die Gerüchte sind eben, dass so ein 10-Inch He-Man kommt als Gegenstück zum Skeletor, den gibt's ja schon in groß, Skeletor auf Pantor, eine She-Ra wieder, die kam ja schon mal, also in dieser ersten Welle da 2012 oder 13, aber da steht She-Ra Classic, keine Ahnung, was das bedeuten soll, und dann auch Skeletor mit Terror Claws. Das ist auch
cool. Classic ja, könnte ja vielleicht heißen, dass die nicht im Filmation-Kostüm
ja,
ist, sondern
stimmt,
im Toy-Kostüm.
Genau, das ist die Toy. Genau, stimmt. Guter Punkt.
Und dann ja, auch. Sie sollten sich vielleicht ein paar andere Namen aussuchen. Gibt ja noch so viele Möglichkeiten. Talonfighter habe ich natürlich auch vorbestellt. Erstmal danke für den Hinweis auch. Ohne euch hätte ich das gar nicht bemerkt. Ja, und wenn das jetzt Ende Juli kommt, wäre das natürlich ein schönes Geburtstagsgeschenk, ne?
Ja, so wie der Roton an meinem Geburtstag erscheinen sollte.
Ja, gut, okay.
Ja, gut, ich meine, mir kann es egal sein. Ich konnte mir eh nicht bestellen zu diesem Schnäppchenpreis, zu dem es den mal gab. Aber das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo es jetzt gerade ein bisschen bei den Fans brodelt, weil Amazon nennt Daten und hält die dann auch nicht ein. Wofür wahrscheinlich am Ende nur irgendwo der Hersteller was kann, der die Sachen doch nicht zu dem Termin liefert, der genannt wurde. Ja, schwierig.
Ja, ich weiß nicht, ich habe ja ein paar Funko-Figuren hier stehen. Auch Masters of the Universe tatsächlich. Und ja, bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich sie ganz witzig, auf der anderen Seite denke ich aber auch, so einen richtigen Bezug habe ich dazu nicht. Das sind tatsächlich mal so Figuren, wo ich momentan wirklich überlege, ob ich sie eventuell wieder veräußere. Also ich habe auch zwei größere Sets, die sind mir mal geschenkt worden zum Geburtstag. Einmal Thanos mit Thor und Luke mit Darth Vader. Also diese Film-Set-Dinger und ja, ich habe, glaube ich, hier die beiden Battle-Armor-Versionen von He-Man und Skeletor und ich weiß gar nicht, was ich noch habe, sind auf jeden Fall noch ein, zwei andere dabei, die, wie gesagt, schon ganz witzig sind, aber irgendwie so richtig, also die neuen Sachen jetzt, die haben mich jetzt auch irgendwie nicht so wirklich geflasht, Soda, Trapjaw und so, ja, okay, schmeckt wahrscheinlich auch wieder nur süß und sonst eklig, also ja, weiß ich nicht. Die Fischerpreissachen fand ich ganz witzig, weil die mich nochmal wieder zurückgeschmissen haben ins Kindheitsalter, wo ein Bekannter von mir mehrere von diesen Fischerpreissachen hatte, unter anderem auch Sesamstraßenfiguren von diesen Fischerpreisdingern, die es irgendwie gab, die du dann da auch irgendwie in verschiedene Räume und sowas reinsetzen konntest. Die sehen jetzt ja schon wieder ein Stück weit komplexer aus als die Figuren, die es ja damals gab. Die damals waren ja noch eigentlich viel ja viel billiger eigentlich, so von der Aufmachung her mit den Körpern und so. Ja, und ist jetzt natürlich auch aber nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, oh ja, endlich geil, Fischerpreis. Also das ist bei mir irgendwie nicht eingetreten. Naja, und Mega Constructs habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das ist, ich sammle schon nicht so viel Lego und das ist dann irgendwie, ist noch irgendwie weniger. Also von daher, ja, okay, dass es weitergeht für die Leute, die es cool finden, aber ich passe.
Ja, also ich meine, es ist immer gut, dass es unterschiedliche Sachen für unterschiedliche Sammlergruppen gibt. Irgendwo ist letzten Endes für jeden ein bisschen was dabei. So wie für mich auch schon wieder was bei dem Masters of the WWE Universe dabei ist. Nämlich, es ist angekündigt worden, es gibt einen weiteren Ring zu dieser Toyline demnächst. Wieder mit zwei Figuren. Das nennt sich dieses Mal Rattlesnake Mountain. Also der Ring, dieses Mal in Snake Mountain-Stil, mit Schlangen an den Pfosten gemacht. Und als Figuren sind dabei Hulk Hogan und Steve Austin. Steve Austin hat so Rattler-artige Schlangen für die Arme dabei. Und Hulk Hogan trägt die Rüstung vom Moto Classics Flying Fist Seaman. Boah, finde ich ganz interessant gemacht, um es mal gelinde zu sagen. Und meine Begeisterung nicht ganz extrem zum Ausdruck zu bringen. Ich finde die so geil. Also, um es mal so zu sagen, das ist ein Set, das ich natürlich jetzt mir holen muss, so wie ich diese gesamte Toyline toll finde. Aber Jens, du hast deine Figuren dazu auch wieder verkauft, gell?
Richtig, weil aus den Platzgründen her und weil ich dann irgendwann gemerkt habe, so okay, wenn ich jetzt selektieren muss, dann ja, dann bleibe ich lieber bei Motu. Das ist natürlich schade. Mir gefallen die Dinger auch. Aber Sepp, mal eine Frage an dich, wenn ich die mal stellen darf. Was ist komisch an diesem Set, das ja eindeutig ein Thema hat?
Was ist komisch an dem Set, das eindeutig ein Thema hat?
Was passt da nicht so ganz rein?
Naja, irgendwo ist der Hulkster halt nicht so ganz passend, weil der nichts mit Schlangen zu tun hat.
Richtig. Da wäre doch genauso Randy Orton irgendwie passender gewesen oder halt eben Jake Roberts.
Ja, aber
ja, der Hulkster ist natürlich zugkräftiger, das ist klar. Ja, das
vor allen Dingen Hulk Hogan und Steve Austin, die beiden größten Männer ihrer jeweiligen Phase damals, dass die in dem Tupac verbunden werden, ist schon ein bisschen erstaunlich. Andererseits haben wir im ersten John Cena bekommen und dann gab es regulär Faker John Cena und Walmart ist dafür bekannt, dass die sehr stark in Verhandlungen irgendwo treten und dann sehr selbstbewusst auch sagen, ne, wir wollen genau das haben. Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass wir dann nochmal einen Hollywood-Hogan finden werden, irgendwo in einer Einzelrave. und auch einen anderen Steve Austin vielleicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das bei denen war, ja, mit den beiden Charakteren können wir das Zeug auch verkaufen. Ist ja jetzt auch teurer als ihr Grayskull Mania Set geworden. Und ich glaube, dass das schlichtweg was damit zu tun hat, zumal, also Randy Orton, ja klar, ist aber nicht so nostalgiebehaftet als Charakter unbedingt. Und Jake Roberts, ja, gab's ja auch Gerüchte schon öfter dazu, beziehungsweise angeblich soll er wirklich geplant gewesen sein, aber Jake Roberts ist ja jetzt schon seit etlichen Monaten bei All Elite Wrestling und da die Produktionszeit, das hätte nie im Leben hingehauen, dass Mattel den rechtzeitig schon fertig produziert hätte und die WWE dann gesagt hätte, ja gut, da müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen und bringen den raus. Und insofern ist es klar, dass kein Jake Roberts als WWE-Figur erscheint, sondern der bei AEW arbeitet.
Mhm, das ist richtig.
Ich dachte, der neue heißt dann Hollywood Hordak.
Ja, das hätte ich ja cool gefunden. So Hulk Hogan im Hollywood-Stil, aber mit Hordak-Kragen und so.
Ja, ich kann übrigens mal so zurückmelden. Ich bin ja auch in einem Sammlerforum für Wrestling-Figuren und da ist genau dieses Set auch Topic gewesen und besprochen worden. Und durch die Bank weg, alle 50 Kommentare, scheiße.
Was?
Alle Leute beschissen. Okay, das soll denn der Quatsch? Also bei den Wrestling-Fans läuft die Nummer überhaupt nicht. Die ganzen Wrestling-Fans finden den Mashup total zum Kotzen. Haben aber, viele haben es auch gleich wieder verglichen. Ist genauso ein Quatsch wie die Zombie-Waves und bla bla bla. So, ey, so ein Mist brauchen wir nicht. Das war also genau das, was ich mir schon wieder gedacht hatte. So, das scheint wirklich eher beim Masters of the Universe Fans Anhänger zu finden als bei den Wrestling Fans.
Was mich auch nicht wundert und wahrscheinlich hat diese Toyline bisher einen größeren Erfolg als eben sowas wie Zombie Wrestler, weil eben hier die Masters Fans drauf zuschlagen und vorher sonst keine Gruppe die gekauft hat. Aber es ist halt schon eine schöne Ironie und zeigt halt, wie kaufkräftig die Masters of Universe Fans sind dafür, dass Masters eigentlich immer noch ein Nischenthema ist. Mhm. Denn da greifen wir direkt ins nächste über, was ich geschrieben habe. Zu den Masters of the WWE Universe gibt es ja nicht nur jetzt diesen Ring bei den Amis, sondern in Deutschland gibt es mittlerweile auch schon die dritte Wave, die gerade auch erst bei den Amis erschienen ist. Und wie könnte es anders sein? Diese Figuren gibt es wieder nur bei Spielwelt Schütz. Mittlerweile muss man da wirklich schon sagen, wenn es nicht irgendwo einen unbekannten kleinen Händler gibt, von dem keiner irgendwas mitkriegt, ist Schütz scheinbar der Einzige, der in weiser Voraussicht immer das Zeug hier in Deutschland bestellt hat und so ziemlich alles abgreift.
Ja. Ja, das ist schon faszinierend. Also sowohl aus seiner Sicht, also dass er das immer wieder schafft, sozusagen, da anscheinend bei Mattel entsprechende Kontakte zu haben oder wie auch immer, da den besten Vertreter zu haben von Mattel anscheinend, der das da organisieren kann. Und eben auch aus Mattels Sicht, dass die dort das auch zulassen, dass, also ich würde jetzt mal so als Spielwarenkonzern sagen, also mein Interesse ist es eigentlich, das so weitflächig wie möglich so in einen Markt einzubringen und nicht bloß in einen Laden in Oberbayern, aber ich bin ja nicht Mattel, also genau.
Ich weiß auch gar nicht, ob Mattel das wirklich so genau mitkriegt. Es gibt ja schon Gerüchte irgendwo, dass das Kontingent generell ja irgendwo total niedrig immer ist, was hier irgendwo überhaupt in Europa, geschweige denn in Deutschland angeboten wird. Und das Schütz so im Grunde die einsame Insel in Deutschland ist, der das halt tatsächlich, weil er sich halt mal was getraut hat, anliefert. Da denke ich mir dann aber auch irgendwo, Mattel Deutschland scheint irgendwo selber nicht wirklich an diese Sachen geglaubt zu haben, weswegen die immer so wenig bestellen. Wir haben am Anfang noch gedacht, okay, Schütz ist jetzt einfach der Erste gewesen, der hat so die ersten Probesets bekommen und die Nachlieferung folgt. Es kommt halt keine Nachlieferung. Wave 1 ist weg, Wave 2 ist weg, jetzt ist Wave 3 da. Da haben sie jetzt extra schon gesagt, sie kriegen mehrere hunderte Figuren und die Leute können die jetzt holen, aber ja, wenn die weg ist, dann war es das für Deutschland scheinbar dann auch wieder. Das finde ich schon ganz extrem, wo ich mir dann denke, was machen die bei Mattel da überhaupt?
Ja, das frage ich mich auch. Also es hieß ja auch mal ganz kurzfristig, oder es hieß ja letztes Jahr nur, dass es auch zu Amazon kommt, die Masters of the WWE Universe. Aber das hat sich ja nicht bewahrheitet. Aber andererseits ist ja wohl bei Amazon schon irgendein Kontakt zu Mattel, weil da ja die Origins kurzzeitig aufgetaucht, sondern eben auch die Mega Constructs.
Ja.
Also entweder hat das halt nicht funktioniert oder sie hatten kein Interesse bei Amazon. Ja, also es ist wirklich eine interessante Strategie, die Mattel da fährt, das da irgendwie da zu konzentrieren.
Es ist vor allem auch komisch, weil es ja dann jetzt die ganzen letzten Wochen, beziehungsweise in unseren letzten paar Folgen hatten wir es auch immer wieder thematisiert, dann gab es plötzlich über Heo die Sachen zu bestellen mit Terminen, die Heo sich ja auch nicht aus den Fingern gesaugt hat, dass das jetzt dann doch nicht Ende des Jahres kommen würde, sondern schon jetzt zum Zeitpunkt, wo ihr, liebe Hörer, das hört, könnte es eigentlich schon sein, dass die Sachen irgendwo in den ersten Läden und auch bei den ersten Online-Händlern da sind. Dann wurde es nach hinten korrigiert und mittlerweile sind wir doch wieder dran, dass es heißt, nee, jetzt werden die Sachen wohl doch erst gegen Jahresende ungefähr kommen. So Dezember Wave 1, Januar, Februar Wave 2 ungefähr. Also sind sie nochmal zurückgerudert, wo man sich da auch irgendwo fragt, was geht da eigentlich ab? Irgendwo muss ja mal irgendeiner denen gesagt haben, hey, ihr könnt es jetzt hier holen und das kommt jetzt schon an. Und dann, ach nee, doch nicht. Und liegt es dran, dass Mattel einfach irgendwie die Bestellung komplett unterschätzt hat? Oder dass Mattel einfach, wie es andere Händler auch erzählen, sowieso ständig ihre Daten ändert? Ich weiß es nicht.
Das Einzige, was ich vielleicht dazu beitragen könnte, wäre, ich hatte mit dem zuständigen Marktleiter von unserem hiesigen Smith's Toys gesprochen, wie es denn da jetzt mit den Origins aussieht. Und er sagte, ja, das liegt an Covid-19, die können nicht liefern. Ob das vielleicht kann man das ja an dieser Stelle dann entsprechend übertragen und das ist das generelle Problem. Undenkbar finde ich es nicht.
Dass im Grunde Mattel dann doch irgendwann erfahren hat, nee, das, was jetzt da ist, das ist nur für die amerikanischen Walmarts, das, was wir für Europa noch brauchen, das verzögert sich wegen Covid.
Also es wäre zumindest logisch.
Ja. Also es kann,
schon.
Ich habe es auch über andere Ecken gehört, dass die Kapazitäten in China, da werden die halt nun mal alle produziert, noch nicht wieder so hoch sind. Also zum Beispiel bei Funko, ja, da hat man gehört, ja, die haben jetzt deswegen nicht so viele SDCC quasi Exclusives dieses Jahr, weil sie einfach die Menge nicht produzieren können.
Ach, du meinst, dieses Mal haben sie nicht 30 verschiedene.
Genau, also ich hab mich auch gewundert, weil ich habe da halt so ein YouTube-Video angeschaut und so, oh, das sind aber wenige heuer. Und ich dann so, naja, also das sind jetzt irgendwie 30 Stück, also so wenig ist das jetzt auch nicht, aber die sind halt 50 oder 60 gewohnt, die Funko-Fans. Also das ist wohl, ja, und da sind sie halt aktuell nicht in der Lage dazu. Und das kann natürlich sein, dass das bei Mattel dann genauso ist.
Ja. Ja, nachvollziehbar wäre es auf jeden Fall. Es ist nur natürlich für die ganzen Leute jetzt doof, die erstens bei Händlern bestellt haben, jetzt werden sie doch vertröstet. Und zum anderen ist es für die Händler natürlich jetzt auch, dass manchen bestimmt Angst und Bange wird, der ja auch teilweise in Vorkasse gehen musste. Und jetzt eventuell dann, wenn plötzlich doch Smith Toys das ganze Zeug einen Monat früher kriegen sollte, dann da steht und kriegt wahrscheinlich Stornierung für die Bestellung rein. Das ist natürlich dann auch, das geht dann an die Substanz.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, also irgendwie schwierig. Umso besser finde ich, dass wir wenigstens die WWE-Figuren bei Spielwelt Schütz kriegen. Den feiere ich irgendwie total ab. Und ganz ehrlich, wer von uns wäre überrascht, wenn der nicht auch schon irgendwo innerhalb der nächsten Wochen plötzlich die Origins bei sich liegen hat?
Jürgen!
So. Jürgen, ja, genau. Der Jürgen wird uns dann versorgen, ja, genau. Ja. Aber es ist eben, was ich ganz interessant finde, dass eben jetzt bei den Origins war ja eben die große Vorbestellungswelle jetzt, aber die Wrestling-Figuren überhaupt, ne? Die tauchen halt wirklich nur beim Schütz auf. Und ja, aber wie gesagt, es kann ja sein, dass der dann auch bei den Origins diesen guten Kontakt hat zu Mattel. Jetzt bei den Eternia Minis hatte er ihn ja. Also der hatte ja da die erste Lieferung. Ist ja jetzt auch schon entsprechend online bei uns.
Richtig, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass es die schon gab.
Genau, also da hat er immer noch, also das ist ja irgendwie die gleiche Ecke da, die können ja da irgendwie dazu zu dem Origins-Thema. Und ja, aber ich glaube, jetzt nachgekommen ist da jetzt auch noch nichts. Also ich glaube, die sind jetzt auch schon wieder ausverkauft beim Schütz, die Eternia Minis.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er da noch auch gesagt hat, dass er eine Nachlieferung bekommt. Ja. Weil bei Wave 3 der Wrestler, da war es ja so, dass das, was ihr bekommen habt, das waren circa 100 Stück. Und die musste er sofort alle an Vorbesteller, die schon gesagt haben, wenn du die kriegst, dann nehme ich die ausliefern, hat dann sofort gesagt, hey, keine Sorge, eine Woche später kommen die anderen Sachen. Ja. Das ist ja dann auch schon wieder eine krasse Kiste.
Irgendwann muss es doch mit, also irgendwo bei Mattel durchdringen, dass da, also wenn irgendwo diese Auslieferungsmenge da mal dasteht, klar, das sind vielleicht im Gegensatz zu Barbie oder zu Hot Wheels immer noch wenig, aber trotzdem. Irgendwo muss es doch mal auffallen, dass da doch einiges gekauft wird und auch vor allem schnell. Klar, jetzt haben wir diesen Anfangshype, das darf man vielleicht auch nicht vergessen.
Mhm.
Und auch immer dieses Jahr, ich muss es als erstes haben, ist ja auch immer so ein bisschen das Thema. Aber grundsätzlich würde man sich schon wünschen, dass da irgendwo bei Mattel irgendwen gibt, der das registriert und dann so gesagt, aha, das ist ja interessant. Ich gebe das mal weiter an meinen Boss in den USA, dass da in Deutschland doch einige da sind, die das kaufen.
Ja, ich glaube, das ist so eine Schwierigkeit wie bei allen großen Firmen. Ja. Wenn ich das zum Vergleich mit meinem Arbeitgeber mal irgendwo setze, ohne jetzt in nähere Firmendetails reinzugehen. Aber als das mit Covid-19 und so angefangen hat, der hat in seinem Sortiment halt auch die ganzen Schutzmasken immer gehabt, in allen möglichen Formen. Und bevor überhaupt die meisten, einschließlich natürlich unseren Leuten, dran gedacht haben, dass das ja jetzt ganz schnell nach Europa rüberwandern kann, also als es noch in Asien war, gab es schon enorme Bestellungen für die Masken, die natürlich zu damaligen Preisen viel günstiger waren, als sie jetzt sind. Sprich, da hat dann jemand günstig das Kontingent aufgekauft und dann teuer weiterverkauft. Und unsere Leute saßen da, haben sich natürlich gefreut, ach, so schnell ging alles weg. Und dann auf einmal, zwei Wochen später, kamen schon die ersten Fälle, oh, jetzt ist es in Europa, oh, das wird doch eine größere Sache. Da hat man hinter sich dann auch gedacht, boah, da hätten wir jetzt noch mehr Geld machen können. Und das kann ich mir bei Mattel auch so ähnlich vorstellen, dass die dann da stehen und jetzt sehen, ach, so schnell ging das alles weg. Ach, da hätten wir ja noch mehr bestellen können. Ja, aber bis sie jetzt mehr bestellt haben, müsste dann vielleicht sogar in den USA nachproduziert werden. Weil das dauert dann bei Mattel ja meistens auch ein halbes Jahr. Und ob in einem halben Jahr dann die Leute sich dafür noch interessieren, ist dann auch wieder das nächste Ding. Ich meine, bei den Action-Beinen, jetzt haben wir es auch gesehen, manche Sachen leben auch ein bisschen vom Hype. Und wenn der dann erstmal veräppt ist, dann sitzt Mattel vielleicht auf den ganzen Nachlieferungen wieder und ärgert sich dann, dass sie ihn nachproduziert haben. Mhm. Ganz, ganz schwierig.
Ja. Und im Moment ist es ja auch so, dass, ich meine, wir steuern ja auf eine extrem große Rezession zu, die größte nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn, dann wäre jetzt noch die bessere Möglichkeit, so ein paar Sachen zu verkaufen, wo die Leute noch einigermaßen Geld haben. So traurig das Ganze auch ist, aber ja, das ist auch ein Faktor, den man beachten muss.
Ja, schon.
Ja, das... Ich glaube, das hängt auch viel von der persönlichen Position ab, wobei ich denke, dass wir generell in Deutschland noch bei den glücklicheren Ländern wahrscheinlich wieder sein werden, wie es auch die letzten Jahre häufig war, muss man schon sagen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ich das momentan sehe, wie sich gerade der Actionfigurenmarkt jetzt während der Corona-Krise entwickelt hat, alleine nur was WWF Hasbro, Wrestler und andere Sachen angeht, wo die Preise gerade in Höhen gehen, wie ich sie noch nie im Leben erlebt habe, dass ich mittlerweile am Überlegen bin, ich habe ja tatsächlich noch Hasbro Wrestler, sind ja welche der wenigen, die ich lose habe, wo ich wirklich im Moment am Überlegen bin, einige von denen zu verkaufen, weil die gerade in Preise gehen, das ist nicht normal. So, also da sehe ich von der Rezession aber noch nichts.
Ja, richtig. Ich meine, es wird mit Sicherheit Leute geben, die wie jetzt auch schon deutlich drunter leiden, bei denen Jobs wegfallen, bei denen Gehälter gekürzt sind, so. Es ist schlimm. Zugleich muss man es aber auch tatsächlich sehen, dass es einfach ganz viele Leute gibt, die jetzt da sagen, hey, jetzt habe ich Gelegenheit, da mal ordentlich reinzulangen. Und das, glaube ich, wird auch in den nächsten Monaten nicht viel anders werden, wenn ich nochmal irgendein Ereignis richtig reinhaut.
Ich bin auch ganz ehrlich, ich kenne auch genügend Leute, die zwar in Kurzarbeit waren, aber dafür auch deutlich weniger ausgegeben haben als vorher, weil sie gar keine Möglichkeit hatten, es auszugeben. Das heißt also Leute, die zum Beispiel regelmäßig in der Stadt waren, Party gemacht haben und nicht nur hier auf Sylt, ja, wo ja immer alle glauben, hier leben nur die Reichen, das ist ja totaler Quatsch, sondern auch irgendwie, was weiß ich, in Hamburg, in Köln und keine Ahnung, ich kenne nun viele Leute irgendwie in Deutschland und da haben ganz viele erzählt, also in der Zeit hier habe ich eher gespart, teilweise eben, wie gesagt, sogar trotz Kurzarbeit, als dass ich irgendwie mehr hätte ausgeben müssen und habe jetzt irgendwie mehr Geld letzten Endes hinten dran, weil eben viele gar nicht losgegangen sind, nichts ausgegeben haben, nichts in der Stadt auf den Kopf gekloppt haben und plötzlich investieren. Und ganz ehrlich, wenn ich da jetzt wieder so Sachen sehe, wenn wir jetzt auch diesen komischen Trend von Online-Auktionen bei Facebook und so, ne, das machen gerade ja auch irgendwie ganz viele, dass sie da irgendwelche Auktionen auf Facebook anbieten und so, wie die Leute sich da teilweise hochbieten. Das ist irre. Manchmal für Sachen, die kaum die Hälfte wert sind.
Richtig, weil auch jetzt noch mehr Leute reingeschwemmt sind, die sagen, jetzt ist es mir egal, ich hab's ja, oder die sich sonst gar nicht damit befasst haben, aber jetzt die Zeit dafür haben.
Ja.
Ich habe mir es ehrlich gesagt selber auch schon überlegt, vielleicht generiert das einen Hype, damit ich mal Sachen loswerde, die ich im Moment immer noch rumliegen habe. Aber alleine, wenn ich sehe von den Moto Classics, der Horde Zombie He-Man, was der momentan veranschlagt, ich glaube, der Michael, der bei uns mitmacht, ja, der hat mir gesagt, 350 300. Euro geht ja da jetzt weg.
Mindestens 300.
Ja, wo ich mir dann denke, ich muss meinen eigentlich schon verkaufen. Rein vom Verstand her wäre ich blöd, dass ich ihn jetzt behalte. Das Blöde ist, ich bin halt so weit irgendwo Sammler-Nerd, dass es mir schwerfällt, den jetzt abzugeben, weil ich mir denke, ja, dann will ich ihn in 3 Jahren wieder und dann kostet er 500.
Hätte man mal letztes Jahr 10 bei Space gekauft, gell? Ja. Hätte man da auch halt 1.000 hingelegt.
Ja, da hat man gesagt, du hast 150 Euro für eine Figur, ich bin ja nicht bescheuert. Ja. Das Geld kriege ich nie mehr rein.
Ja, genau.
Damn it.
Ja. Also, es ist schon irgendwo total irre, was momentan so generell abläuft in der Branche. Aber die meisten, die jetzt von uns von Spielwelt Schütz schon irgendwas bekommen haben, die werden das natürlich immer noch weiter mit Staunen verfolgen. Ich muss halt wirklich sagen, ich feiere die halt total ab, dass die jetzt damit auch mal irgend sowas machen, weil das hoffentlich auch mal anderen Händlern zeigt, dass sie halt außerhalb von der Topmodel und Captain Sharky Schiene vielleicht auch mal was anbieten können, das dann durchaus einen Erfolg haben kann. Und damit war es jetzt das auch mit den heutigen News. Wenn in der Zwischenzeit schon was gekommen ist, was natürlich durchaus sein kann, dann werden wir das in der nächsten Folge nochmal ansprechen. Aber jetzt ist es Zeit für unseren Comic Talk über das Masters of the Universe Interpart Magazin Ausgabe 3. Gordon, kannst du uns die Inhaltsbeschreibung von der ersten Geschichte mal vorlesen?
Ja, und zwar, die Rache des Bösen aus heiterem Himmel umspielen seltsame Energien Castle Grayskull, während Prinz Adam gegen seinen Willen in He-Man verwandelt wird. Auf dem Weg zur Burg werden er und Teela von Zoa abgepasst. Während Stratos zu ihnen stößt, erklärt Zoa, dass sich die Energien von Grayskull nicht mehr kontrollieren lassen. Obwohl er nicht der Verursacher ist, taucht plötzlich Skeletor mit seinen Kämpfern auf und greift die Masters an. Dabei zeigt sich, dass He-Mans Kräfte zusehends nachlassen. Nur dank der Ankunft von Man-at-Arms können die Bösewichter vertrieben werden. Nachdem He-Man auch Battlecat zu sich gerufen hat, werden die Masters von Zoa zum wandelnden Berg geleitet. Als He-Man das Innere des Monstrums betritt, enthüllt ihm der Berg, dass seine Kräfte in ein titanisches, negatives Abbild He-Mans übergeht, ehe er den Kämpfer wieder ausspuckt. In der Zwischenzeit geraten die Kräfte von Grayskull zunehmend aus den Fugen. Trugbilder spielen den Helden Streiche, als unter anderem Teela auf sich selbst als Säugling und als Greisin trifft. Auf ihrer Suche nach dem negativen He-Man müssen sie sich auch gegen Dämonenvögel verteidigen. Dabei entdeckt Stratos eine eisige Version von Castle Grayskull. In den Teersümpfen schließlich treten die Masters durch ein energetisches Tor, hinter dem sie die Eisburg und auch den riesigen negativen He-Man finden. Während dieser immer stärker wird, kann sich der echte He-Man kaum noch auf den Beinen halten. Kurz vor der Ohnmacht kann er sein Schwert in das Bein des bösen Abbildes rammen. Daraufhin fließen die Energien von Grayskull in He-Man zurück, während sich der aus Antimaterie bestehende Negativ-He-Man auflöst. Auch der übrige Spuk verschwindet und so ist Eternia gerettet.
Ja. Wie immer bei den Masters-Magazinen ist die erste Geschichte sehr lang, nimmt nahezu das gesamte Heft ein, während die zweite, zu der wir später kommen, deutlich kürzer ist. Ja, dieses Mal eine Geschichte, wo Skeletor nicht den Hauptbösewicht spielt, sondern es, ja, kommen wir direkt zu dem großen Punkt, wo es um Negativ-He-Man geht, der wohl sehr uneindeutig das zumindest Vorbild für Anti-He-Man in den Hörspielen gewesen sein muss.
Ja, in jedem Fall. Und es gibt auch Anleihen, die man hier erkennt. Die Geschichte kam ja auch deutlich vor dem Hörspiel. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Edgy Francis sich hier sehr gut hat inspirieren lassen. Der Auftritt ist ja auch eben so kurz, aber da kommen wir ja noch zu. Da gehe ich definitiv von aus, ja.
Ja, wir können natürlich über die Geschichte lang und breit irgendwo reden, aber ich glaube, supermäßig ins Detail zu jedem einzelnen Punkt muss man wieder nicht gehen. Aber wenn wir mal chronologisch erstmal anfangen, wie das Ganze beginnt, es ist ja schon, finde ich, ganz interessant, wie dieses Mysterium erstmal aufgebaut wird. Ja, irgendwelche Energien umtosen Castle Grayskull, kann man weiß nicht genau, was los ist. Und dann schwenkt die Szenerie sofort zum Königspalast, wo Prinz Adam, ohne dass er es eigentlich gewollt hat, vom Zauberschwert in He-Man verwandelt wird. Und ja, da stimmt was nicht, sagt er dann und beschließt dann irgendwo nach Grayskull zu gehen und der Sache auf den Grund zu gehen. Und Teela trifft ihn zufällig und mehr oder minder, obwohl He-Man mehrmals sehr eindeutig und schroff sagt, nein, du bleibst da, kommt sie dann trotzdem mit. Das ist für mich schon, als ich das Heft damals gelesen habe, so das erste mit Eindruck gewesen, wo ich gedacht habe, ah ja, cool, oh, so geil, Adam verwandelt sich in He-Man, aha, aber was ist denn jetzt mit Teela? Ich bin da total abgelenkt worden durch diese Interaktion zwischen den beiden, die ich ziemlich cool finde. Matthias, wie siehst du das?
Also ich habe es tatsächlich als Kind nicht gelesen und jetzt als Erwachsener, ich fand es ein bisschen so ungewöhnlich, dass der He-Man so schroff ist, also dass er da wirklich so so ablehnend ist und dann sagt er so, jetzt sage ich es dir bloß noch einmal und so, oder ich habe dich gewarnt. Also ich dachte jetzt da beim ersten Mal lesen, dass er da vielleicht sogar irgendwie beeinflusst wird von diesen komischen Kräften, also dass er dann sozusagen böse wird, weil er doch so abweisend ist, aber anscheinend ist es ja dann doch tatsächlich wirklich, dass er die Teela schützen will, aber hat halt nicht geklappt, also sie ist ja dann immer, sie ist einfach zu nicht neugierig, aber sie will halt vielleicht sogar dem He-Man halt helfen und deswegen fahren sie halt dann mit den Road Rippern los, bei denen finde ich es immer ganz interessant, dass die meiner Meinung nach tatsächlich so einen Zugstarter haben, so einen roten, wo sie sich festhalten. Also das schaut irgendwie so aus, wie beim Spurzeug.
Zugstarter reißen,
mit dem sie da über Eternia brettern.
Ja. Für mich hat das eher so ein bisschen so ausgesehen wie bei diesen Lenkautos von früher mit Kabel dran, wisst ihr?
Ja, klar, genau, ja, stimmt. So. Genau, karrieremäßig sozusagen.
Ja, auch.
So Gas geben und auslassen.
Ja. Ja, und nur nach rechts lenken können.
Ja. Nee, aber es ist schon interessant. Ich persönlich fand es auch irgendwie cool, dass er gegen seinen Willen sozusagen in He-Man verwandelt wird. Also so, hey, was ist denn jetzt los?
Stelle sich mal vor, wenn er gerade am Königshof vor König und Publikum gespielt hätte.
Genau. Ja. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwo anders gewesen wäre, dass er mal gegen seinen Willen verwandelt wird.
Nee, das war eigentlich also immer egal wo, wenn es um sowas ging, dann konnte er sich nicht verwandeln.
Ja, genau, es wird eher verhindert, stimmt, genau.
Schatz, warum sitzen wir hier eigentlich nicht am Meer? Das ist doch ein Hafenkonzert. Nein, Harfe! Das ist ein Gartenzaun, wo man reingreift.
Wo man reingrätscht, ja.
Stimmt, genau, ich spiele Harfe.
Also die Prämisse ist natürlich schon geil. Also das macht natürlich schon sehr viel Hunger auf mehr. Man möchte natürlich wissen, was ist da jetzt los? Das ist auch noch nie da gewesen und danach auch nie wieder, ihr habt es ja erwähnt. Und das hat unglaublich viel Potenzial. Ja, ob das dann am Ende so noch so genutzt wurde?
Ja, ich glaube, dazu kommen Idee, wir dann noch.
Ja, aber die Idee ist eigentlich sehr cool. Ja, dass er dann da plötzlich sitzt und gegen seinen Willen einfach so verwandelt wird, das kann ja auch für zukünftige Geschichten, wenn man mal ein bisschen im Kanon geblieben wäre, könnte das sehr interessant werden, dass dann zum Beispiel irgendwie ein Magier es schafft, dass er sich verwandelt oder so, ohne seinen Willen, und dass vielleicht, ja, was weiß ich, wenn ich jetzt mal meine Fantasie spielen lasse, dann irgendein Gegner kommt, in diesem Fall nicht Skeletor, weil der darf ja von der Doppelidentität nichts wissen, aber dass der dann plötzlich im Kampf He-Man einfach wieder in Adam zurückverwandelt und einen großen Vorteil hat. Das hätte Potenzial.
Ja, oder vielleicht sogar genau anderen Weg rum, dass er also, dass zum Beispiel irgendein Magier auftaucht, der einfach merkt, so, mit dem Prinzen stimmt was nicht. So, ja, während alle anderen, wie Skeletor, der hält ihn ja für eine Pfeife. Und Teela hält ihn ja auch für eine Pfeife. Ne? Die denken ja alle, ja, der ist ein Typ, der liegt im Rosengarten rum und spielt Harfe so, ne? Der kann halt nichts. Aber es ist halt der Prinz. Und Teela muss halt auf den aufpassen und Skeletor denkt, naja, den kann ich manchmal entführen, dann kommt wahrscheinlich He-Man irgendwann mal zur Hilfe. Und da könnte auch ein Magier daherkommen und sagen, nee, ich sehe da was, ich sehe da eine Aura, die passt nicht zu dem Prinzen, mit dem ist irgendwas. Das wäre zum Beispiel auch richtig gut, wenn der das dann rauskitzeln könnte, vielleicht auch in der Situation, wo es ihm gerade nicht so passt.
Ja, es wäre definitiv ein gutes Potenzial, das hier aber tatsächlich nur für den Aufmacher genutzt wird und danach nie mehr irgendwo aufgegriffen wird.
Ja.
Da hat der Wilfried Ahari scheinbar nicht so das Potenzial drin gesehen oder es wurde ihm von Mattel abgesägt. Ja. Aber jedenfalls die Prämisse ist gut, aber dann finde ich, zerfasert das immer mehr in der Geschichte. Sie fahren los, unterwegs treffen sie auf Soa. Das finde ich nur interessant, dass nur He-Man Soa verstehen kann, quasi simultan übersetzt. Dann kommt auch noch Stratos dazu und dann gerade in dem Moment, wo sie gesagt haben, nee, Skeletor hat damit diesmal nichts zu tun, steht schon in der Ecke Skeletor, haha, aber ich weiß, worum es geht, aber ich sag's nicht. Ich schaue euch einfach mal an.
Ja.
So just because. Das ist wirklich so der Moment, wo ich das Gefühl habe in der Geschichte, da kann ich mir richtig vorstellen, wie Harry die Geschichte abgegeben hat und einer bei Mattel gesagt hat, ja, Moment mal, aber Skeletor muss auch noch vorkommen.
Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Ich dachte dann auch so, entweder der Writer hat irgendwann gemerkt, ach ja, stimmt ja, da hatte ich ja noch jemand anderen, der muss ja da noch mit rein, also stelle ich den jetzt einfach hier mal hin. So, ne, das wirkte auf mich wie, kennt ihr noch diese schwarze Auge-Bücher, die man in Solo-Abenteuern in den 80ern gespielt hat?
Mhm.
Wenn du das machst, dann lies auf Seite 38 weiter. Ja, ich fahre den Weg lang, Skeletor steht vor dir. Toll. So, weißt du, so kam mir das vor. Ich habe gedacht so, nee. Also das fand ich super schwach. Und wenn wir jetzt gleich noch auf den weiteren Kram eingehen, das endet dann in so viel Geschwurbel, dass ich einfach nur denke, oh nee, also das war einfach super platt und dann kommt Skeletor und weiß natürlich sofort, ja, He-Man ist jetzt auf einmal schwach, weil ich weiß es natürlich, weil ich hab's ja gespürt und jetzt greife ich mal an, Beastman, ja, das ist ja wirklich nicht mehr so stark. Ja, okay, dann, ja, ja. Dann schmeiß ich mal einen Stein auf dich, aber ich werde mit dem Schild ab. Okay, wenn er nicht mehr so stark ist und Trapjaw und Beastman ihm schon ordentlich zusetzen, solltest du dann nicht irgendwie Magie benutzen, um ihn endgültig in die Knie zu zwingen? Nee, ich bewege lieber einen großen Stein. Das hat er auch jahrelang bei mir gemacht.
Ja, genau, das habe ich da wirklich gedacht. Das ist so jetzt die Ironie, dass dieses Mal nicht He-Man, sondern Skeletor den Stein schmeißt.
Ja, es ist wirklich so.
Hier, ja. He-Man, habe ich von dem Mistkäfer gelernt.
Ja. Ja, schwierig. Und immerhin ist das ein ganz guter Aufmacher. Das finde ich dann wieder gut gelöst, dass dann im Kampf He-Man immer mehr schwächelt und irgendwie gezeigt wird, ja, der verliert irgendwie seine Kräfte und am Ende kommt zufällig in dem Moment Man-at-Arms dann daher und kann nochmal alles retten und die Bösewichter werden vertrieben. Das finde ich dann schon wieder ganz interessant und da schwenkt aber die Geschichte irgendwie plötzlich ziemlich dann über, dass es dann eigentlich um He-Mans Kräfteverlust hauptsächlich geht. Und so erklärt dann, ja, okay, folgt mir mal zum wandelnden Berg. Das ist ein Berg mit einer Monsterfratze, der lebt und da kann man auch reingehen und kriegt dann da eine Vision gezeigt. Kann im Inneren dieses Mauls mit dem Berg reden und wird dann mit Steinen wieder ausgespuckt.
Ja.
Ich finde die Grundidee von dieser Kreatur ganz gut, aber irgendwo sowohl optisch als auch storytechnisch ist es in der Umsetzung irgendwie so konfus.
Ja, total, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, sie haben jetzt irgendwie mehrere alte Geschichten von Conan und Thor genommen. Der Zeichenstil ist übrigens sehr nah an Conan. Ich habe zwei Comics, wo die zum Beispiel Teelas Gesicht exakt gleich gezeichnet ist wie die Amazone bei Conan. Und da wird sich wahrscheinlich der Zeichner auch wieder ein Stück weit dran orientiert haben. In der zweiten Kurzgeschichte sehen wir das ja auch nochmal, denn da sieht alles wieder verblüffend nach Asgard im Hintergrund aus. Und ich finde das so schwierig, dass man hat dann eigentlich irgendwie so eine Grundgeschichte und dann kommt irgendwie Skeletor damit rein und dann muss irgendwie, ja, Man at Arms, oh nein, du hast Laserstrahlen, die sind ja ganz neu, die hatte ich ja noch nie, dann lass uns mal fliehen. Und dann ist er auch gleich wieder weg, so, wo ich dann auch dachte, den brauchte es überhaupt nicht in der Story, so, da hätte man die anderthalb Seiten hätte man lieber für den Endkampf irgendwie nutzen können. Oder für, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Da war so viel Blödsinn irgendwie mit drin, weil man sich dachte, ach ja, wir haben noch eine Idee, das packen wir jetzt nochmal mit rein. Das mit dem Berg finde ich ja noch ganz okay. Wobei ich auch nicht so ganz, es ist halt immer so eine Sache, ja, der ist genauso wie du, He-Man, nur böse. Kommt es nicht immer auf die Betrachtungsweise an, was böse und was gut ist? Nee, bei mir nicht, raus mit dir. Puh.
So, ja. Bei den Masters wird immer gesagt, bei der Geburt schon, du wirst gut und du bist böse, da hat der Tag Struktur.
Ah, okay.
Ach, okay.
Ja gut, daran hat, da hat sich der Felsenhügel dann gehalten. Ne, da werden, in diesem Hügel werden ja die Kinder geboren, wie damals bei den Dinos, wo dann dieser große Weise dann ansagt, ich sterbe, du Idiot, und so heißt dann Baby Sinclair.
Ja, genau. Weil ich gerade überlege, so Triklops irgendwann, aber wieso soll ich böse sein? Ich sehe doch wie ein netter Mensch aus. Du kriegst hier einen Visor.
Ja. Okay. Der guckt auch ganz wütend.
Genau. Der muss immer wütend gucken, das ist Teil vom Vertrag. Sonst werde ich nicht bezahlt. Naja, du hast es gerade angesprochen mit diesen irgendwie 1000 Ideen, die scheinbar da noch spontan mit reingeflossen sind. Ich finde das wirklich eigenartig, die Stimmung, die dann irgendwo im Mensch entsteht. Das mit dem Berg, okay, ein bisschen seltsam, aber danach halt immer so diese Illusion und die Masters, die rennen mehr oder weniger irgendwie konfus durch die Gegend. Dann, guck mal, He-Man, da taucht gerade das brennende Grayskull auf. Ja, das ist eine Illusion, gehen wir in genau die entgegengesetzte Richtung. Aha. Ja. Und da vorne, das ist auch eine Illusion, die will uns abhalten, in die Richtung zu gehen. Also folgen wir der Illusion. Oh, okay. Und jetzt, jetzt kommt Teela als Oma und Baby zugleich und macht Teela runter.
Ja, was fällt dir ein, dass du dich Teela nimmst? Ja, ich bin's aber. Ich bin's auch. Okay, und was bringt das jetzt für die Story? Ja, nix. Genau, deswegen verschwinde ich auch wieder. Okay, tschüss.
Ja, das ist irgendwo so was.
Das ist so krude.
Krude. Ich finde, krude trifft es nicht da mal ganz. Helft mir, irgendein Steigerungswort davon braucht es noch. Nicht krude,
absurd.
Nicht konfus, auch nicht absurd. Irgendwie so einfach total seltsam.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, wo sie irgendwie drauf hinaus wollten, dass das jetzt alles irgendwie so illusorisch ist und besonders, Hilfe und keine Ahnung. Aber so wirkt es einfach nicht, weil es mit der Reststory überhaupt nicht zusammenhängt. Das ist halt genau das. Wenn sie das hätten aufbauen wollen, dann hätten sie wahrscheinlich zwei Geschichten dafür gebraucht, so eine Art Nebenwelt zu kreieren, wo halt alles irgendwie zusammenläuft. Und dann hätte man das vielleicht auch in zwei, drei Sätzen erklären sollen. Ja, das ist hier ein Knotenpunkt der Zeit, so, ja, und deswegen treffen sich hier die Geburt, das Leben und der Tod von Teela oder wie auch immer, was theoretisch auch mit allen anderen passieren hätte können, aber Teela ist halt jetzt über die und die Schwelle gegangen und deswegen ist es ihr passiert. All sowas wäre ja irgendwie eine Möglichkeit, ja, nee, aber das lassen wir halt alles weg, weil es muss ja darauf hinauslaufen, dass wir hier komisch negativ He-Man, Anti-He-Man, Black-He-Man oder wie auch immer er jetzt heißt, haben, der dann sagt, ha, 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 du Schwächling, Entschuldigung.
Eine sehr merkwürdige Sache ist das auf jeden Fall. Nur ich finde das eigentlich sehr interessant. Man hätte das sogar aufteilen können, dass dieser Negativ-He-Man eine eigene Story bekommen hätte und die Sache, dass Adam sich auf einmal plötzlich so verwandelt. Aber das bietet eigentlich so viel Potenzial, sodass man ganz bestimmte Stücke einfach hätte rauslassen müssen, denn, ja, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber das wirkt dann in manchen Passagen so, ich hab Zeit, ich hab's auch schon so spät, ich geh mal schlafen und nächsten Morgen wache ich auf, zeichne weiter und wo war ich jetzt, auch egal, fange ich mal da wieder an. Und dann wird das alles so, ich weiß nicht, auf der einen Seite wirkt, also Buchseite, wirkt es wirklich gepeitscht und auf der nächsten Buchseite, Comicseite, wirkt es so, ich hab Zeit und ach ja, und ich hab Teela belegen. Naja, so ungefähr. Und dann, ach scheiße, ich bin schon auf Seite 67? Kacke, jetzt muss ich mal reinhauen hier. Und er ist tot. Was?
Was? Ja, und vor allen Dingen, also es sind so Sachen dann einfach so, diese komischen geflügelten Katzen kommen dann plötzlich nochmal mit rein, wo ich dann auch gedacht habe, warum hat man die jetzt, weil man jetzt nochmal eine Bedrohung braucht oder so, aber diese Sache mit Tila, das ist einfach, ja, wir drehen uns um und gehen weg. Und dann hat man aber plötzlich wieder irgendwie so einen Kampf, weil ja, die Seiten hatte ich schon mal vorgezeichnet für einen anderen Comic, die packe ich jetzt hier einfach nochmal mit rein, weil ich fand die Katzen, die ich da gezeichnet habe, die fand ich echt richtig gut. Ja, okay, dann.
Es ist immer eine gute Szene, finde ich schon, auf den zwei Seiten. Das sieht gut aus, der Kampf. Es passt nur nicht zum Rest der Geschichte.
Genau.
Wenn dagegen dann negativ jemand in zwei Panels erledigt ist.
Richtig. Und das ist eben das, was ich meine, so, ne. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, so, das passt da überhaupt nicht rein. Und vielleicht hat er das einfach mal vorgezeichnet für irgendwas anderes, hat es dann nicht verwenden können. Und dann hieß es ja, pack's da mit rein. Wir müssen sowieso noch die Seiten voll kriegen. Ja, dann okay. Dann treffen sie jetzt einfach da drauf. Und dann nehme ich halt die Sachen, die ich vorgezeichnet habe, die kommen jetzt da rein als Einzelpanels. Und der Tuscher, der ja irgendwie auch nur 8 Farben zur Verfügung hat, pinselt die dann schon irgendwie an.
Ich finde, Jens hat einen ganz guten Punkt gebracht. Es ist durchaus interessant anzuschauen, die Szenerie mit Tilas zukünftigen und früheren Ich oder wie jetzt halt das mit den Dämonenvögeln und so weiter. Aber es sind alles einzelne Ideen, die zusammen in einer Geschichte irgendwo zu wirr und zu viel auf einmal und die Richtung nicht so ganz klar definierend wirken. Das finde ich irgendwo schade. Ich bin auch mit dieser Geschichte dann so zwiegespalten bis zum Ende, wo ich mir denke, ja, es wirkt irgendwo wie ein seltsamer Traum. Alles so unwirklich und so. Und ganz am Ende, dazu kommen wir dann jetzt eben, befinden sie dann irgendwie diese Eisburg, die entdeckt Stratos mehr oder weniger off-Panel. Ja. Dann kommen sie zu diesem Negativ-Castle Grayskull, das durch ein Dimensionstor erreicht wird oder auch nicht. Und da steht dann dieser gigantische Negativ-Hemen, der irgendwie eher so grau und grau gemacht ist und aus Antimaterie besteht. Und ich finde es ganz gut, wie er dann besiegt wird, dass Hemen sein Zauberschwert in ihm rammt. Und dadurch kann er die Macht von Grayskull quasi wieder abzapfen und er löst sich auf. Es ist nur alles viel zu kurz und zu knapp. Es hat alles irgendwie so Potenzial, das aber in der Länge unausgegoren ist.
Ja, man hätte hier sich tatsächlich an dem Hörspiel, das es wahrscheinlich damals noch nicht gab, einen Doppelgänger orientieren sollen, weil es ist im Grunde eine ähnliche Szene, denn hier in dem Comic ist es so, dass He-Man geschwächt ist und bei Faker gegen He-Man war es ja so, dass Faker das Zauberschwert hat und das deswegen auch He-Man unterlegen war. Aber da wurde es richtig in einem Kampf, zumindest die beiden gegeneinander. Und statt dass man hier eine ältere und eine Baby-Tila mit reinpackt, und gut, dass kein Baby-Skeletor dabei war, naja, hätte man... Entschuldigung,
der Gott, das verstehen jetzt nur die Hörer, die Baby-Skeletor-Puppe mitgekriegt haben. Da.
Ja, schon das sehr lange her.
Ja, das ist verdammt lange her. Auf jeden Fall, da hätte man zumindest mal zeigen können, wenn schon noch ein Man-at-Arms da ist und eine Tila und so weiter, hätte doch dieser Negativ-He-Man zumindest auf zwei Seiten die anderen erstmal wegpelzen sollen, um zu zeigen, dass die Situation wirklich gefährlich ist, dass er wirklich richtig Kraft und Macht hat und ja. He-Man dann auf irgendeinen Geniestreich kommt oder so, das hätte man sich ja ausdenken können, aber einfach simpel, ich stoße da mein Schwert rein.
Und dann nein, ist alles. Ich stehe lieber hier und konfrontiere dich mit pfiffigen Sprüchen, He-Man. Du Schwächling. Vor allen Dingen habe ich in dem Moment wieder gedacht, wie die Logik hinter der Nummer. Du bist so ein Schwächling. Ja, wie recht er hat. Also erstmal Jammerlappen, He-Man, geht schon mal gar nicht. Aber dann irgendwie da zu sitzen und sich dann zu sagen, naja, als letzten Versuch werde ich noch das machen. Ich stech mein Schwert in sein Bein. Was hattest du denn vorher vor als letzten Versuch? Mit deinem Schwert kannst du nur zuschlagen. Es ist ein Schwert.
Er hätte wahrscheinlich ansonsten die Breitseite des Schwertes dem anderen He-Man auf den Kopf gehauen.
Ja, wahrscheinlich hätte er sonst den Stein von Skeletor mitgenommen und ihm an den Kopf geworfen, ja. Mein Gott nochmal. Also das ist wieder so eine Nummer. Ja, warte mal, ich versuche ihn mal mit dem Schwert zu stechen. Oh ja, das hat geklappt. Ende. Was? Das ist das Ende. Okay, du hast ihn mit dem Schwert gestochen und das ist dann das Ende. Oh nein, meine einzige Schwachstelle. Mein schwammiger Körper.
Ich finde das grundlegend ja auch gut, dass der vielleicht vom Körper noch nicht ganz fertig ausgegoren ist und so. Aber ich finde, es kommt auch relativ schlecht rüber, was denn geschehen wäre, wenn er gewonnen hätte. Es wird immer so ein bisschen so, ich nenne es mal die Motu-Version von Technobabble gemacht, dass irgendwo erzählt wird, ja, Castle Grayskull ist der Ort, an dem die sich die Dimensionen zusammenfügen, der Nexus von allem und ja, so wie der Nexus bei der WWE wird aber nicht wirklich was draus gemacht, weil es wird ja nicht weiter erwähnt dann hinterher. Es ist interessant von der Prämisse, aber es wird ja nicht da mal irgendwie erzählt, ja, wenn das jetzt nicht geschieht, dann ist nicht nur das Problem, dass hier seine Kräfte verloren hat, sondern dann wird ein magisch geschaffenes, böses He-Man-Gegenstück wie aus diesem Superman-Film dann Eternia übernehmen und irgendwo zerreißen und die ganzen Dimensionen irgendwo vernichten oder sowas. Das wird dann irgendwo doch wieder nicht erwähnt. Es geht eigentlich im Dreiviertel der Geschichte ja nur noch darum, the search for the power.
Ja, also wie gesagt, ne, wieder das Ende vollkommen überhastet, ein absolut dummes Ende. Es gibt keinen Grund für He-Man jetzt irgendwie zu sagen, oh ja, ich versuche mal, ihn mit meinem Schwert zu stechen, weil das kann nur seine Grundintention sein, schon im Vorfeld. Und dann löst er sich auf, das ist halt einfach echt blöd und dann stehen die noch irgendwie im Hintergrund, ja, ne, Mensch, also das war's jetzt, ne, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht, lass mal nach Hause gehen, ja, okay, dann tschüss. Also, es ist so, oh.
Schade, dass negativ ihm in dem Moment, wo er getroffen wurde, nicht gesagt hat, oh nein, meine einzige Schwäche, ein Schwerthieb.
Ja, genau.
Was ah, nein,
durchs Knie.
Ja, was hat Negativ-Himmel denn da erwartet, was geschieht?
Ja. Ah, meine Achillesferse.
Du triffst mich mit einem scharfen Gegenstand.
Ja, genau. Oder mit irgendwas.
Ja, und dann steht Stratos daneben. Was, man kann sterben, wenn man von einem scharfen Gegenstand getroffen wird?
Ja.
Komisch. Hm.
Mist, deswegen habe ich keine Waffe als Actionfigur. Ich kann nur fliegen.
Kein Wunder, dass es mir im Rücken gerade so wehtut.
Ja. Naja, He-Man, das Schwert. Ah, ich habe einen Wadenkrampf. Ich löse mich auf. Oh mein Gott, ey.
Okay, dann hätte ich jetzt gesagt, bevor wir zu Geschichte 2 übergehen, wir haben über Geschichte 1 jetzt einiges gesagt. Notenvergabe, Matthias.
Oh Mann. Also ich fand den, wie gesagt, ich fand den Anfang echt, ich hatte sie davor tatsächlich noch nicht gelesen. Ich fand den Anfang echt ganz cool mit dieser unfreiwilligen Verwandlung und auch dem bisschen komisch gestimmten He-Man und so. Ich finde zum Beispiel auch das Detail ganz cool, dass die Teela sich da für den Kampf dann ihre Schlangenrüstung anzieht. Ein paar Sachen sind auch ganz actionreich gezeichnet, da wie zum Beispiel der He-Man da aus dem wandelnden Berg da ausgespien wird. Das ist so ein bisschen typisches der Part, groß Action-Bild. Ja, aber sonst, ja, wie wir schon besprochen haben, es zerfasert einfach. Also, ich bin zwar schon ein Fan von so komischen Sachen, wie dass man sein eigenes zukünftiges Ich oder Vergangenheit trifft und dass das dann irgendwie so eine Bedeutung eben hat, aber hier hat sie eben überhaupt keine Bedeutung, sondern es ist einfach nur verwirrend oder halt irgendwie sinnlos. Aber was ich jetzt noch erwähnen wollte, was ich ziemlich cool fand, ist, wo dann die Teela in einem Panel feststellt, oder ihr kommt ein ungeheuerlicher Verdacht auf, je schwächer He-Man wird, desto mehr gleicht er Prinz Adam oder so.
Oh, stimmt.
Jetzt kommt sie gleich drauf und dann doch nicht.
Also der Unterschied zwischen He-Man und Prinz Adam ist einfach in der Mimik.
Genau.
Ich guck jetzt mal ganz schwächlich.
Oh, das könnte jetzt aber doch der Prinz Adam sein. Ja, aber abgesehen davon, ja, das Ende ist einfach viel zu plopp. Plötzlich da. Ich würde sagen 4.
Eine 4, ausreichend, okay.
Ja.
Was wird der Gordon geben?
Ja, also ich bin da, es gibt so, die Grundprämisse ist in Ordnung, aber was daraus gemacht wird, ist halt einfach wieder so, grrr. Und wie gesagt, da ist halt einfach viel Geschwurbel drin, wie Matthias schon sagt. Es gibt ja geile Ideen, wo man dann auf sein jüngeres oder sein älteres Ich trifft oder. Und man hätte da viel machen können mit Parallelwelt und da hast du nicht gesehen so. Vielleicht wäre das auch sinnvoll gewesen, keine zwei Geschichten in diesen Comic reinzunehmen, sondern sich für eine Geschichte komplett Zeit zu nehmen für den gesamten Comic oder eben ein paar andere Panels, die man nicht braucht, da irgendwie wegzulassen. Wie zum Beispiel dieser Skeletor-Übergriff, weil der hat überhaupt gar keinen Zutun, aber den musste man ja irgendwie mit reinnehmen. Das ist für mich einfach so, alles so verschenkter Kram. Skeletor steht irgendwie nur rum und schmeißt mit Steinen und dann der Raum oder der Berg quatscht dann erstmal ein bisschen wild rum und verhöhnt dann He-Man, aber irgendwie auch nur mit einer Pfeife, die nix kann. Dann kommen irgendwelche fliegenden Katzen, die gar nichts mit zu tun haben. Wir haben das Chaos, aber das ist jetzt vorbei. Wie gut. Ja, sind alles so Nummern, wo ich irgendwie am Schluss denke, nee. Und dann kommen auch noch diese super maue Tuscherei dann noch dazu, dass ich einfach sage, nee, da fehlt mir einfach zu viel. Und vom Aufbau her, vom Spannungsbogen her ist das wieder absolute Grütze. Und deswegen gehe ich hier eher auf eine 5 plus.
5 plus, Also eine 4 und eine 5 plus bisher. Wenn ich mir die Geschichte so ansehe, fällt es mir schwer, ein eindeutiges Urteil zu fällen. Ihr habt es selber schon gesagt, es sind total gute Ideen drin. In der letzten Endes Umsetzung wirkt es aber alles irgendwo sehr konfus und ich kann es wirklich nur vergleichen mit einem eigenartigen Traum, den man hat, wo man irgendwie von losgelöstem Ereignis zu losgelöstem Ereignis rudert und im Traum selber sieht man irgendwo den roten Faden dahinter, aber wenn man aufwacht, denkt man sich, boah, was war das denn wieder für ein Quatsch? Und es sind gute Einzelpunkte dafür, die ich eine deutlich bessere Note geben würde, als ich für die Geschichte insgesamt dann vergebe. Ich würde jetzt auch auf einer 4 bis 4 minus stehen, weil das nicht so funktioniert, wie es sich wahrscheinlich der Autor so stückweise gedacht hat. Allein der Auftritt von Skeletor, der ist irgendwo einfach unpassend. Da wäre, glaube ich, weniger mehr gewesen, um was draus zu machen, was ein bisschen schade ist, aber ja, eine 4 bis 4 minus ist es bei mir.
Boah, schwierig. Gehen wir es mal einzeln durch. Also die Zeichnungen haben mir gefallen, besonders jetzt auch diese Neuarbeitung der, also Überarbeitung der Retrofabrik. Definitiv gut. Generell die Zeichnung fand ich wirklich sehr, sehr schön. Ich fand die Farbgebung von Man at Arms wieder sehr, sehr schön. Ich meine, klar, grün-orange, aber ist ja hier jetzt eher grün-gelb. Das gefiel mir sehr, sehr gut. Thiele hat verschiedene Antlitze. Ist das Mehrzahl Antlitze, wie auch immer?
Also verschiedene, je nachdem, aus welchem Chronik sich der Zeichner bedient hat.
Genau. Und da gab's verschiedene Ansätze mit Frisuren auch und so weiter, die fand ich gar nicht so schlecht. So, kommen wir zur Geschichte. Die Geschichte, die Idee, die ist super, die ist genial. Nur zu vollgeballert mit Dingen, die man überhaupt nicht hätte brauchen können. Wenn schon Skeletor mit rein, dann hätte man das so machen können, dass er mit Hilfe seiner Magie sich dieses Anti-Hemens bemächtigt und ihn jetzt irgendwie befehligt. So. Und der hätte dann tatsächlich noch mal ein bisschen die anderen niederringen sollen. Das wäre zumindest besser gewesen als wie nur der Schwertstich. Aber auch das, ja. Es gibt so ein paar Dinge dazwischen, die hätte man tatsächlich weglassen können. Diesen Berg, das fand ich einfach ein bisschen zu die unendliche Geschichte mäßig. Als Kind muss ich sagen, so eine kleine Anekdote, habe ich tatsächlich gedacht, das ist ein verändertes Castle Grayskull. Aber na gut, okay.
So kann man sich. Das ist der Schwager von Castle Grayskull.
ja, aber Castle Grayskull hatte sich da ja verändert. Gesamtfazit ist eine 3. Eine glatte 3. Mit viel Wohlwollen. Weil ich auch den Anti-He-Man ziemlich cool gezeichnet fand. Das Einzige, was ich gut gefunden hätte, was kein Negativpunkt ist, wäre, man hätte vielleicht das Eiserne Kreuz irgendwie durch was anderes ersetzen sollen. Irgendein böses Zeichen oder so. Das wäre auch ganz gut gewesen. Aber ansonsten war der ganz gut gezeichnet. Den fand ich ganz gut. Ja, also eine glatte 3.
Dann sind wir bei Geschichte 1 in Summe tatsächlich immer noch auf einer 4 ungefähr, weil die 3 gleicht die 5 dann wieder aus.
Ja.
Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns die deutlich kürzere Geschichte an. Geschichte Nummer 2, das Monster aus dem Eis. Im Norden Eternias befreit Skeletor ein seit Äonen im Eis eingeschlossenes Monster, verstärkt es mit seiner Energie und befiehlt ihm, Eternis in Schutt und Asche zu legen. Selbst Laserschüsse können dem Riesen nichts anhaben, dessen Eisatem Hemens Wind Raider zum Absturz zwingt. Als das Monster ihn packt, ruft Hemen die Macht von Grayskull an. Sein Schwert verströmt daraufhin unglaubliche Hitze, mein Gott, so ein guter Zufall, die das Monster schmelzen lässt. Und damit ist abermals ein Plan Skeletors gescheitert.
Ja. Ja. Eine Grundstory, die genauso bei Thor oder beim Submariner irgendwie hätte stattfinden können. Entweder Loki erweckt irgendeinen Billig-Eis-Riesen und der versucht Asgard anzugreifen, oder irgendein Gegner Kang, der The Conqueror oder was weiß ich nicht was, versucht das beim Submariner bei Prinz Namor, der versucht dann Atlantis platt zu treten und dem machen sie dann den Gar aus, indem sie ihn, ja, keine Ahnung, mit heißem Wasser besprühen. Also tut mir leid, aber das ist auch so eine Geschichte, die sieht aus wie eine Jack Kirby Geschichte aus den 60ern und das 85.
Das ist so wie, ich überlege die ganze Zeit, wie heißt dieses Vieh aus Filmation, das von Merman beschworen wird, wo auch den Stein...
War cool, meinst du?
Ja, das ist so eine ähnliche Geschichte, finde ich. Auch so ein Vieh aus dem Moor. Naja gut, es gibt ja noch die Geschichte, wo Orko dieses Mädel da, diese Frau beeindrucken will und holt dann seinen Zauberstab wieder. Da werden dann aber diese komischen Viecher von Skeletor dann beschworen, wo auch dieses Riesenvieh dabei war. Das ist also halt also eine 0815-Story. Kann auch sein, dass Edgy Francis sich hier auch wieder bedient hat für den unbezwingbaren Drachen. Weil es ist im Prinzip eigentlich fast dasselbe, ne? Wenn du mal guckst, auch ja. Hier, dieses Vieh ist unverwundbar und ja.
Ja, also die Grundprämisse, das hat Gordon schon gesagt, das ist eigentlich jetzt eine Geschichte, die nicht das Rad neu erfindet. Sowas findet man eigentlich in nahezu allen Marvel-Comics aus den Jahrzehnten davor. Wobei ich das interessant finde, wie du es gerade gesagt hast, ja, wenn man ein Mädchen beeindrucken will, dann packt man mal aus. Eigenartig, aber davon unabhängig, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass da der bezwingbare Drache dann irgendwo seine Geschichte draus hergeleitet hat. Dafür ist es wirklich so, dass man die Charaktere auch austauschen könnte und es könnte genauso gut sowohl bei Conan als auch Thor etc. gelaufen sein. Ich kann auch Gordon verstehen, was er sagt mit dem Artwork, das irgendwo etwas altbackener aussieht, weil garantiert so die Conan-Comics der 70er für das Monster-Pate standen und sowas. Mir gefällt die Geschichte aber trotzdem. Es ist einfach relativ straightforward erzählt. Es ist natürlich ein schöner Zufall, dass He-Man just als Allheilmittel, als er den Clown des Monsters ist, die Macht von Grayskull anruft und ja, weil dieses Mal wird's heiß, das nächste Mal, wenn es ein Feuermonster gibt, dann verströmt das Schwert halt Eis. Es ist natürlich weit hergeholt, weil die Geschichte einfach jetzt schnell zu Ende erzählt werden musste. Aber trotzdem so als gerade Zweitgeschichte im Comic funktioniert das für mich. So wie ich mich tatsächlich dann auch ein bisschen nostalgisch an die Kirby-Geschichten erinnert fühle, wo auch dann einfach sehr schnell in der Geschichte was erklärt war. Und ja, das ist jetzt halt so gewesen, weil das so sein musste, weil jetzt das Comic vorbei ist und aus, kann ich schon mitleben.
Wenn es jetzt nicht diese zeitliche Differenz gäbe, würde ich sogar sagen, dass dieses Vieh auch gut hätte Megator sein können.
Ja, aber jetzt halt so ein grünes, langhaariges
Vieh. Er ist ja eingefroren, ja. Ne? Also er ist ja eingefroren seit Preternia.
Also wenn Scott Knightley die Interpart-Comics gekannt hätte, dann hätte er das garantiert so eingewoben, dass Megator in der Jetztzeit dann aus dem Eis befreit wurde und von Skeletor wieder weg wurde.
Ja,
und ja, dann, deswegen sieht Megators Zombie-Gesicht auch so komisch aus. Das ist halt geschmolzen.
Stimmt. Aber was ich noch bemerkenswert finde, ist, dass da das Skeletor tatsächlich am Anfang in fast der gleichen Pose dasteht wie in der ersten Geschichte. Auch so mit verschränkten Armen, so leicht, ich wollte nicht gelangweilt sagen, sondern einfach so ein bisschen so, oh, servus, ah, da ist ja dieses Monster. Da werde ich doch mal meine Kräfte walten lassen. War der Zeichner anscheinend gerade begeistert von verschränkten Armenposen, imposant behaarten Unterschenkeln.
und auch immer die typische Handbewegung, ne, die Bad Guy Handbewegung,
genau, ja,
wo man die Hand so von oben sieht, ja, das ist so die Red Skull Handbewegung, die man ja immer bei Captain America hatte. Okay. Also das ist auch so das übliche, also der ist hundertprozentig von diesen ganzen alten Comics beeinflusst. Also steht außer Frage. Für mich ist diese Geschichte halt das ist für mich ein Zeitungsstrip. Ja, das ist eine Geschichte, die du auch irgendwie in 5, 6, 7 Paneln erzählen kannst. Hier ist es halt ein bisschen ausgeweitet auf ein paar mehr. Aber ja, okay, es ist halt irgendein Riesenmonster, wird wiederbelebt, wirkt total stark und dann auf einmal, ah nein, Hitze, meine einzige Schwachstelle. Wir hätten auch nur auf einen harten Sommertag warten müssen, He-Man.
Mach mal die Heizung an, dann kommt er nicht mehr. Nein, aber ich verstehe deinen Einwand und du hast da natürlich vollkommen recht, aber wir sehen ja, dass bei diesen Interpart-Sachen es immer 2 Comics waren. Ich glaube, das ändert sich auch nicht mehr, dass wir eine Hauptgeschichte haben, die die meisten Seiten einfach einnehmen und dann hast du noch so eine kleine Geschichte eben hinten dran. Und dafür, was sie dann für diese kurze Geschichte, ist das natürlich perfekt. Das reicht aus. Mehr brauchst du dann auch nicht. Mehr kannst du auch, glaube ich, nicht wirklich erzählen. Und ich war ja jetzt bei der allerersten Geschichte mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie sie hieß, wo wir den ersten Mann besprochen haben. Die zweite Geschichte, die war ja wirklich total überhastet. Das hast du hier nicht. Man hat hier eine ganz, ganz easy Story genommen und hat die hier in diese paar Seiten gepackt. Und das reicht und Punkt. Ja. Und hier kann ich mich auch viel, viel eher besser damit anfreunden, dass man hier simpel quasi so ein Kryptonit auspackt, das aber nicht so überhastet ist. Und deswegen, oh, ich wäre jetzt schon fast beim Fazit. Okay, also ich würde dieser Geschichte für das, was sie ist, tatsächlich auch eine 3 bis 3 Minus geben, wenn ich mich wirklich festlegen sollte. Ich gebe einfach mal eine 3 Minus. Denn für das, was es sein soll, dieses Vieh sieht ganz gut aus, auch die Zeichnungen sind wieder ganz gut. Es ist eine simple Story und es soll ja ganz klar auch nur diese ganz eigene Geschichte sein. Und da, finde ich, muss man schon irgendwo fair sein, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Obwohl du recht hast, Gordon, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es ist eine 0815-Story, die du überall findest. Einfallsreich ist es nicht, aber es reicht für das, was es sein soll, aus.
Ja, natürlich. Es ist natürlich letzten Endes ist ein Comic-Heft für Kinder, ne? Und ja, dafür ist eine Standardgeschichte und man zeigt halt nochmal, dass He-Man halt auch keine Angst vor riesigen Kreaturen hat und das ist es. Und dann steigt er am Schluss auf ein Schwimmbad mit einem angeschwollenen Trizeps. So. Und das ist dann das ist das Endbild, das du denn da hast. So, ne? Oh, das war aber wieder ein harter Tag als Rettungsschwimmer. Some people stand in the darkness. So, ja. So, weißt du, so, mein Gott. Also das ist wieder so eine Geschichte, wo ich dann auch gedacht habe, ja gut, ist jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes, aber es ist zumindest nicht so viel Geschwurbel wie bei der anderen Geschichte. Deswegen gebe ich dir schon recht. Für das, was es ist, ist es halt short and sweet und deswegen kriegt die von mir auch eine 4 und keine 5+, weil ja, da erwarte ich nicht viel und da kommt dann auch nicht viel rum. Das ist so wie, was weiß ich, keine Ahnung, wenn der Big Bossman auf Midian trifft, die werden halt einen Brawl haben und den erwarte ich auch und ich erwarte auch keinen besonders guten und der endet dann mit Bossman Slam und das war's und so ist es hier auch.
Ich greife da sogar noch weiter vor und gebe der Geschichte eine 2. Weil ich mich von der Geschichte schlichtweg unterhalten fühle. Sie passt für Kinder, auch aus Erwachsenensicht finde ich die gut. Mir hat der optische Stil auch immer gefallen. Eine 2 deswegen, weil ich das halt ein bisschen wieder kurz gegriffen finde, dass He-Man dann irgendwo einmal mit dem Schwert wedelt und nach so einem Zufall jetzt schmilzt das Monster ein. Das ist, es erfüllt seinen Zweck. Als Kind hätte ich mich nicht dran gestellt. Als Erwachsener finde ich es ein bisschen komisch, aber ja, so für so eine Kurzgeschichte unterhaltsam. Eine 2 kann ich jetzt tatsächlich nichts gegen sagen.
Boah, also ich würde jetzt auch sagen, eine 4 aus meiner Sicht. Also es ist, ja, ganz, es passt so als kleine Geschichte. Und was ich nur ganz bemerkenswert finde, ist, dass dieses Monster irgendwie in den ersten 2 Bildern, wo es nur eingefroren ist, deutlich bedrohlicher und gefährlicher ausschaut, als wenn es dann aus dem Eis draußen ist. Und irgendwie, das liegt unter anderem daran, dass es dann auch Pupillen hat. Und das ist ja dann ähnlich, wie wir damals beim Snoutspout gesagt haben. Also ohne Pupillen schaut er total badass-mäßig aus, aber mit Pupillen schaut er dann total seltsam aus. Und auch die Zähne sind deutlich, sind eher Reißzähne und dann später hat er dann eher so Brocken im Mund, die dann halt eher so lustig ausschauen. Aber wie gesagt, also aus meiner Sicht eine 4, ja, passt.
Ja, dann hätten wir für den gesamten Interpart-Comic eine 3,6, also eine 3-.
Da finde ich zum Beispiel, für mich würde das jetzt abwerten, ich finde das Cover ganz schlecht. Also ich habe den Retrofabrik-Sammelband ja und der hat ja auch die Cover drin und dieses Cover ist für mich das mit Abstand schlechteste von allen Interpart-Bänden, weil da irgendwie die Gesichter alle so gleich ausschauen und auch die Nasen sind einfach schwarze Punkte.
Also ja, das Cover wirkt fahrig.
Ja, das finde ich. Die anderen sind immer so cool, dynamisch, aber das ist nicht toll.
Ja, auch bei anderen gibt's für mich bessere und schlechtere, aber wenn ich so denke, Cover Nummer 1 fand ich geil, ja. Cover Nummer 2 fand ich geil, und dann kommt Cover Nummer 3 und ich denke mir irgendwie, hä? Zeichnerwechsel, was ist passiert?
Ja, aber später, wenn dann so die wilde Horde dazu kommt, das schaut dann auch cool aus. Also,
ja, es ist. Ich bin da ein bisschen differenziert bei denen. Da kommen wir später mal dazu. Genau, aber was das hier betrifft, Cover Nummer 4 ist auf jeden Fall dann wieder besser gewesen.
Ich finde es aber bezeichnend, dass letzten Endes aus dieser ganzen Anti-Geschichte, die wir jetzt in den Hörspielen hatten, die haben wir jetzt hier beim Interpart gehabt und ja auch nicht nur einmal, wir hatten es ja in der allerersten Geschichte, da war ja auch die Anti-Welt, dass da im Grunde genommen fast gar nichts draus gemacht wurde. Edgy Francis hat das natürlich schon gut aufgegriffen, eine schöne Hörspielgeschichte draus gemacht, aber auch da hat Anti-He-Man eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Er kämpft gegen He-Man und das war's. Da kommt kaum irgendwie was bei rum.
Ja, vielleicht haben sie es, also zumindest bei den Comics kann ich mir vorstellen, dass Mattel irgendwo gesagt hat, ja, haltet das mal kurz, weil das können die Kinder ja gar nicht nachspielen, wenn da eine ganze Welt zu sehen ist. Vielleicht war das bei den Hörspielen generell auch mal sowas, das gesagt wurde, ja, andere Dimensionen und so. Denkt dran, dass vor allem das vorkommt, mit dem die Kinder auch spielen können. Vielleicht war das so ein Grundtenor, den die Leute dann eingehalten haben. Das kann ich mir dabei vorstellen. Aber ja, du hast recht, es ist schade, dass man nicht mehr von anderen Welten und so dann da wieder gesehen hat. Gerade nachdem wir auch in den Interpart-Heften zuvor ja sowas hatten, wie diesen Lord des Wahnsinns, Herr des Wahnsinns oder wie der hieß und solche Sachen. Der sah natürlich total abstrus aus, aber es hat natürlich ein Potenzial gezeigt.
Kennt ihr noch Manhattan Ice von Langnese?
Ja.
Dieses Vanille mit Strawberry, also Vanille-Erdbeereis. Das, ja. Ich glaube, auf dem Cover schießt der Schädel das aus.
Und damit beschließen wir die heutige Comic-Besprechung, liebe Hörer. Ja.
Bevor wir also mit dem Cover können wir denn ja sagen, es ist doch eine 4.
Ja, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, nach diesem interessanten Comic-Talk, würde mich interessieren, liebe Hörer, wie seht ihr das Comic? Ich meine, wir haben unsere Meinung jetzt wiedergegeben, das heißt ja nicht, dass es allgemeingültig ist. Seht ihr das Comic besser oder schlechter sogar als wir? Fände ich mal interessant. Schreibt es gerne in Kommentare hinein. In der Zwischenzeit möchte ich noch ein kleines bisschen Werbung machen für unseren Webstore. Der wird ja von Niki Zemke von motoclassics.de bei uns betrieben. Da gibt es jetzt auch gerade von Super 7 die nächste Turtles Wave zu bestellen. Es gibt wieder eine Conan-Figur und so. Warum ich das erwähne, ist einfach schlichtweg der Punkt, wenn bei ihm bestellt wird, dann wird es auch für PE zugunsten kommen. Da kann es mal sein, dass hier oder da mal eine Figur geschickt wird zu Rezensionszwecken oder halt, dass wir damit auch sowas wie die Seite finanzieren und auch den Podcast natürlich dann weiter betreiben können. Das ist ganz praktisch. Ist jetzt nur ein kleiner Hinweis. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ist nicht mein Fall, kein Problem, alles gut. Wir wollen es ja hier nicht übertreiben, irgendwelche Werbe-Jingles machen. Aber auf jeden Fall würde ich es gut finden, wenn ihr unabhängig davon, wenn ihr unseren Podcast hört, auch unseren Kanal abonniert. Denn, Matthias, das kann uns auch helfen, richtig?
Ja klar, denn je mehr Abos wir da haben, desto mehr Reichweite erreichen wir dadurch. Und dann kommen natürlich die Leute auch auf unsere Website. Mhm. Und ich glaube, wir haben da tatsächlich so einen nächsten Meilenstein vor, vor den Augen. Ich glaube, wir sind bei fast 1500 Abos auf YouTube. Und es wäre natürlich toll, wenn da diejenigen, die uns noch nicht abonniert haben, da mal auf diesen ominösen Button klicken und dann vielleicht auch noch die Glocke, die auch jeder immer erwähnt und wir jetzt auch, weil dann das auch immer schön angezeigt wird, wenn ein neues Video von uns hochgeht, weil wir haben ja nicht nur den Podcast, sondern auch unsere ganzen Formate mittlerweile, also World of Reviews und die verschiedenen Versionen und alles, und da kommt ja mittlerweile doch schon einiges zusammen und dann verpasst man nichts, und darum ist da ein Abo ganz hilfreich. Und wie gesagt, auch Kommentare, die helfen auch. Da gibt es ja diesen ominösen YouTube-Algorithmus, der auch die Kommentare mitzählt bei der Reichweite. Und ein Daumen nach oben ist natürlich auch immer was Schönes. Ja, in diesem Sinne dann bis zum nächsten Video oder Podcast. Servus.
Ja, tschüss, bis dann. War wieder eine sehr, sehr schöne Rezension. Und ja, ich bin auch froh, dass ich diesen Interpart-Band hier nicht verkauft habe. denn ich finde das Buch einfach super. Da hat die Retrofabrik was richtig Geiles auf den Markt geschmissen. Und wenn Sie das gerade hören, so Ladybird.
Ehapa.
Ja, natürlich, klar. Und naja, wer weiß, was da in Mache ist. Ja, also ich mach's kurz. Wir hören uns bis demnächst. Tschüss, bis dann.
Ja, tschüss. Und ich habe heute auch nur eine ganz kurze Sache, denn wir haben ja jetzt wieder mitbekommen, dass Funko diese ganzen neuen Figuren rausgebracht hat, auch mit dem Soda und keine Ahnung. Und da habe ich da mal angerufen bei der Firma, weil ich mal wissen wollte, wie ist eigentlich der Nachname von Funko? Und die haben es mir jetzt verraten. Chen.
Okay, ich habe es kapiert.
Ich auch. Funko Chen.
Oh. Eieiei. Doch, der ist gut. Doch, der ist gut.
Ja, wenn welche Bayern Pfannerkur hat aus dem Sock, das ist einfach schwierig.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Du meinst alter Mann?
Also in meinem...
Kommt mit runter. Ich habe noch selbstgemachte Castle Grayskull Eisburg. Entschuldigung. Für die Outtakes brauchen wir ja auch was.
Aber zu das Thema zu das Thema Wrestling hält uns.
Aber zum Thema Rechtschreibung.
Ja, ja, genau.
Hervorragend. Ja. Oh, ich muss antworten. Oh. Entschuldigung.
Sebastian, du bist gerade ganz, ganz abgehakt gewesen. Metallisch abgehakt.
Ja.
Immer noch.
Okay. Ihr seid alle ziemlich
abgehakt. Nee, das war jetzt Absicht. Kleine Pause, Podcast-Pause. Ich meine, es wird mit Sicherheit... Entschuldigung, mir ist gerade was runtergefallen.
Das hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.